Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen, Schalker Markt, Folge 24. Andere Besetzung als in den ersten 23 Folgen. Wie ihr seht, Dirk Große-Schlamann, der Schalke-Reporter, ist wieder da. Mein Name ist Robert Gerda und wir haben heute unseren ersten Gast, den Vorstandsvorsitzenden des FC Schalke, Matthias Tillmann. Matthias, danke, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns ein bisschen zu plaudern.
Ja, guten Morgen, freut mich, danke.
Matthias, gestern kann man sagen, vielleicht der emotionalste Sieg der bisherigen Saison. Uns würde mal interessieren, wann hast du am lautesten geschrien? Beim Rückstand, beim Ausgleich, beim Führungstreffer, beim Platzverweis oder doch erst beim Schlusspfiff?
Ja, ich glaube, beim Schlusspfiff habe ich gar nicht mehr geschrien, da war ich fertig, ehrlicherweise. Ich war gestern nicht vor Ort, sind ja jetzt in der heißen Phase am Ende der Saison. Da sind auch viele andere Themen, von daher habe ich das Wochenende jetzt nochmal genutzt, um andere Sachen dann vorzubereiten und guckst dann im Fernsehen. Aber ich muss sagen, das ist schwieriger. Also das ist im Stadion ist einfacher, das Ganze zu verfolgen. Aber für die Nerven etc. Schwierig. Also klar, das 2-1 nach der roten Karte war natürlich so ein Moment, wo du sagst, boah, unberechtigte gelb-rote Karte. Ja, das hast du am Fernsehen natürlich dann auch schnell mitbekommen. Also ich habe erst gedacht, warum pfeift er jetzt voll gegen uns? Und dann zeigt er noch die gelb-rote Karte. So, da war natürlich erstmal ja wie so ein kleiner Schock. Und dann kommt das Tor. Und dann geht das Zittern los, ne? Das war ja klar, dass dann Elversberg alles raushaut und bis einer weniger. Von daher insgesamt ein anstrengendes Spiel zum Zuschauen, aber natürlich mit super Ergebnis am Ende.
Aber war das für dich einfacher, dass du zu Hause geguckt hast und nicht, also ich glaube, im Stadion musst du dich da zurückhalten? Da gucken ja immer alle, ne? Was macht der? Dann ist
ja
auch noch eine Kamera auf dich gerichtet.
Ich finde das zu Hause viel schwieriger. Also am Fernsehen, das ist, weiß ich nicht, das ist nochmal anders und dann, da waren Family und wir hatten noch Freunde auch zu Besuch und dann ich gucke dann lieber eigentlich in Ruhe, weil so, da ist dann so viel Trubel drumherum und ich finde, im Stadion ist es irgendwie nochmal anders. Man ist so mehr drin und am Fernseher ist es, also ich weiß nicht.
Aber du bist ja trotzdem immer unter Beobachtung, ne? Also so mal richtig so entspannt Fußball und auch mal vielleicht dann mal, ich meine, wenn dann ein Schiedsrichter eine gelb-rote gibt, dann rutscht einem ja vielleicht auch mal was raus. Das darf dir ja im Stadion nicht passieren, ne? Also
ja, aber da meistens sitzt dann irgendwie Juri in der Nähe und der macht ja da immer, ne? Dann kommt man ja gar nicht, also da bleibt man ruhig daneben sitzen, das ist schon ganz gut dann.
Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt sagst, du versuchst, bist natürlich auch bei Auswärtsspielen, aber wie läuft es da? Also macht ihr da Fahrgemeinschaft? Wer muss dann beim Sieg dann fahren, zurück? Also wie kann man sich das vorstellen? Was hört ihr da? Hört ihr da auf dem Rückweg schon irgendwelche, weiß ich nicht, Podcasts oder irgendwas? Oder hört ihr laut Musik? Oder wie? Mit wem fährst du denn da? Meistens alleine oder mit Familie oder mit wem?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also meine Familie ist auswärts eher selten dabei. Ab und zu, ich glaube, waren zwei Spiele jetzt in dieser Saison. Meistens, also ich fahre selten allein. Meistens fahren wir mit verschiedenen Leuten, die dann auch von unserer Seite da sind, ob jetzt Direktoren sind oder auch andere Vorstände, fahren dann gemeinsam. Und es ist tatsächlich unterschiedlich. Hängt natürlich auch davon ab, ob es jetzt ein Abendspiel ist. Wenn es mittags ist, hat man meistens noch irgendwelche Telefonate und dann sitzen da teilweise drei Leute im Auto, jeder hat seine Kopfhörer drin und telefoniert noch, spricht und macht noch was. Wenn es ein Abendspiel ist, ich weiß, als wir in Darmstadt gespielt haben auf der Rückfahrt, dann gucken wir uns irgendwelche Analysen an, was ich so zu berichten habe vom Spiel und wie so allgemein die Stimmung ist. Und dann hängt es natürlich auch vom Ergebnis ab. Ja? Wenn du jetzt irgendwie verlierst, in der letzten Saison war es dann eher so, da wollte man gar nichts mehr hören und sehen. Dann war eher Stille auf der Rückfahrt. Das ist diese Saison natürlich schon anders und macht dann ehrlicherweise auch mehr Spaß.
Matthias, wir müssen einmal, eigentlich starten wir unseren Podcast nämlich immer, wir haben die Leute zum Laufen gebracht. Also die Leute hören unseren Podcast immer beim Laufen und das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass sich immer die Leute bei uns melden. Und das hier ist der Nils, das ist unser Stammläufer, der hat das Ganze losgetreten. Und der schickt uns immer dann seine Laufergebnisse. Ist beim letzten Podcast 10,52 Kilometer gelaufen in 1,10. Da würdest du jetzt müde drüber lachen, weil wir wissen, du bist Extremläufer, ne? Was spulst du in der Woche oder am Tag so runter? Du gehst jeden Tag laufen, ne?
Jeden Tag nicht, aber ich versuche schon so meine 3-4 Läufe in der Woche hinzubekommen. Aber 10,5, das ist so eine Distanz, also zwischen 10 und 15 laufe ich meistens, ja.
Okay, und wann kriegst du das bei der Arbeit hin? Also läufst du auch mal von der Geschäftsstelle los oder machst du das alles zu Hause?
Manchmal auch hier. Ich meine, hier kann man ja super Richtung Berger See und dann hinten da so in den Wald ein bisschen hoch. Das manchmal nach der Arbeit. Hier ist es tatsächlich schwieriger. Meistens mache ich es am Wochenende oder halt freitags komme ich auch schon mal dann eine halbe Stunde später und laufe morgens noch eine Runde, bevor es dann hier losgeht.
Aber machst du das, um einfach fit zu bleiben oder machst du das einfach auch, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen und einfach mal abzuschalten?
Es ist beides, ne? Also es ist für mich auch ein gutes Mittel, um den Kopf frei zu kriegen. Ich höre auch gar nichts. Also keine Kopfhörer oder irgendwas drin, weil beim Laufen geht mein Kopf los und dann kommen die Gedanken und da kommen die besten Ideen im Prinzip. Ja, von daher, ich nutze das wirklich als so ein bisschen Me-Time, dass ich einfach mal auf andere Gedanken komme und den Kopf freikriege und ich brauche das dann auch.
Also gibt auch keine Laufgemeinschaft?
Tatsächlich laufe ich die meiste Zeit alleine. Ich hatte einen Nachbarn, mit dem bin ich viel gelaufen. Der ist jetzt aber weggezogen. Seitdem der weg ist, meist dann alleine. Auch ein alter Schalke-Spieler, Ahmed Schäbe, hatte bei Düsseldorf dann noch Co-Trainer bei der U23. Der wollte nach der Karriere, hat er gesagt, so, ich muss fit bleiben. Ich muss gucken, dass ich jetzt nicht in so einen Rhythmus verfalle, wo ich nichts mehr mache. Deswegen sind wir gerne zusammengelaufen. Aber seitdem er nicht mehr bei mir in der Gegend wohnt, laufe ich meistens tatsächlich alleine. Aber ich muss auch sagen, ich mache es am liebsten morgens früh. Ja? Und das ist schon schwieriger, dann auch andere Leute mit dazu zu bewegen, das mitzumachen. Am Wochenende, ich meine, ich habe 4 Kids, die werden irgendwann wach und das ist ein bisschen der Deal mit der Family, dass ich dann laufe, wenn die Kids noch schlafen, dann bringe ich Brötchen mit und dann fängt der Tag auch an. Aber das heißt, dann läufst du am Wochenende auch eher um 6, 7 Uhr und nicht irgendwann mitten am Tag.
Sag mal, 4 Kids, wie kriegt man als Familienpapa das unter den Deckel? Also ich meine, in den Ferien wegfahren ist ja nicht zurzeit, ne? Wahrscheinlich. Oder nur ein paar Tage oder so. Es ist eine Katastrophe eigentlich, ne?
Wir waren jetzt über Ostern, waren wir dann nur 2 Tage, Ostermontag, Dienstag am Meer in Holland, mal rauszukommen. Ist schon schwierig. Also ehrlicherweise muss ich sagen, das meiste federt ja meine Frau ab. Ja? Das ist dann natürlich, also man würde gerne auch mehr machen, aber das ist schon schwierig mit dem Job. Ich glaube, so die einzige Zeit, die du wirklich hast, ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Ne? Das ist die, wo in der Fußballbranche gefühlt alle mal eine Auszeit nehmen und alles so ein bisschen stillsteht. Und das ist so die Zeit, wo du dann auch mal mit der Family richtig weg kannst. Ansonsten ist schon eher schwierig, ja.
Boah, wie gehen die damit um? Also ich meine, war das vorher bei deinem vorigen Job, war das jetzt nicht so, dass du da so fulltime, dich gar nicht rausnehmen kannst? Also du kannst ja, bist ja eigentlich unentbehrlich auf Schalke, ne?
Es ist anders. Also ich habe immer viel gearbeitet, würde ich sagen. Du bist gerade, wenn du im Vorstand bist, natürlich musst du auch immer erreichbar sein. Also jetzt nicht in Sommerferien fahren wir ja auch mal weg, aber du bist halt trotzdem viel am Telefon und hast Themen. Vor 2 Jahren, weiß ich noch, haben wir bis zum Schluss sozusagen noch dran gearbeitet, einen Hauptsponsor zu finden und unter Dach im Fach zu bringen. Das fiel dann genau in die Ferienzeit rein. So, da macht dann eigentlich die Family Urlaub und du arbeitest aus dem Urlaub raus. Das ist so. Ich glaube, auf Schalke, was anders ist, dass natürlich Schalke immer omnipräsent ist und dass die Family halt viel mehr mitbekommt von dem, was passiert. Ne? Vorher habe ich, wie gesagt, viel gearbeitet, aber die Familie hat ja nicht so viel mitbekommen vom Job. Jetzt ist es, klar, die sind bei Heimspielen mit dabei, die lesen, die werden angesprochen auf den Job und was da passiert und was dann über einen selbst geschrieben wird. Das heißt, sie sind ja viel mehr selber mit drin und involviert und klar, gerade wenn es dann nicht gut läuft wie letztes Jahr, ist das auch nicht immer einfach, das muss man schon sagen.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also kommen da die Kinder auch mal her und fragen, ey Papa, warum schreiben die da so böse Sachen über dich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und wie geht man da generell mit um? Weil ich meine, aktuell läuft es ja super. Letztes Jahr war es halt nicht so toll. Und dann gab es ja auch an deiner Person, also Kritik, die ja auch teilweise, muss man ja auch sagen, unter der Gürtellinie war. Also vor allem in den sozialen Netzwerken, wo ja die Leute einfach schreiben, was sie wollen. Wie geht man damit um? Und vor allem, ist das auch dann eine zusätzliche Belastung auch für die Familie?
Total. Also jetzt sind meine Kinder glücklicherweise noch nicht so alt. Also der Kleinste ist 2. Der kriegt davon noch nichts mit, aber der singt dann heute Morgen auf dem Weg zur Kita Spitzenreiter, Spitzenreiter. Also der ist dann ja so sozialisiert. Ja, der kennt die ganzen Schalke-Songs, weiß aber wahrscheinlich noch nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Die anderen sind 6, 8 und 10. So, das ist jetzt noch nicht das Alter, wo die da in den Social Media unterwegs sind. Aber die Kids kriegen ja trotzdem viel mit, ne? Und vor allem auch über die Eltern und die wissen dann, wer der Papa ist. ist und dann werden die angesprochen. Und jetzt so gerade bei meiner Tochter, die Älteste, kommt ja auch so im Alter, das Internet vergisst ja nicht. Und die googeln auch schon mal, ne, viel nach Schalke, dann auch nach meinem Namen und lesen dann, was vielleicht auch geschrieben wurde vor einem oder zwei Jahren. Und da kommen jetzt schon immer mehr dann auch Nachfragen, warum war das eigentlich so, warum ist dies? Das ist schon ein Thema, muss ich sagen. Ich bin, oder wie wir damit umgehen, ist, also meine Frau und mich, die mich natürlich sehr, sehr unterstützt hat, dass wir halt versuchen, mit den Kindern drüber zu reden, ne? Denen das zu erklären, warum das so ist, warum die Leute so emotional reagieren, dass das generell was Positives ist, weil die Leute beschäftigt das, für die ist Schalke wichtig und das, was da passiert. Und aber auch, wir nehmen das zum Anlass, um denen zu erklären, dass nicht alles das, was man im Internet liest, richtig ist, ne? Und dass man das halt auch, ja, das ist ja so eine Art von Erziehung auch, ne? Wie gehen die mit Inhalten um, die da stehen? Und das ist ja dann nicht nur Fußball, aber daran wird es natürlich anschaulich und dann verstehen die das gut. Und dann nehme ich auch mal gewisse Beispiele, wenn sie dann kommt und nach was Konkretem fragt und sagt, guck mal, ich erkläre dir jetzt mal, wie meine Perspektive ist, wie es wirklich ist aus meiner Sicht. Du siehst das, was geschrieben ist und dann weißt du, ja, dass du nicht einfach alles glauben kannst, was du da siehst und viel ist halt auch einfach nur Meinung. Und das gehört halt zu dem Job auch dazu, dass die Leute unterschiedliche Meinungen haben, die nicht immer positiv ist, sondern über einen selbst auch. Und auch damit muss man lernen, umzugehen. Aber dafür sind sie natürlich noch relativ klein. Verstehen das, glaube ich, noch nicht so 100%, aber ist dann halt auch ein Prozess.
Das war ja schon, also ich meine, das ist ja ein bisschen undankbare Aufgabe gewesen für dich damals. Du bist ja gekommen und musstest erstmal in Feldern auch arbeiten, wo du eigentlich, das ist gar nicht böse gemeint, aber was jetzt nicht dein Kerngeschäft ist, ne? Man sieht ja jetzt ist die Aufteilung so, wie es eigentlich sein soll, glaube ich. Und du bist ja damals auch für viele Sachen verantwortlich gemacht worden, wo du einfach auch im Endeffekt ja nicht der passende Mann warst, ne? Hast du auch mal irgendwann gedacht, ey Leute, wisst ihr was? Ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich versuche mein Bestes, aber ich bin ja nicht ich muss hier so viele Sachen machen, dafür bin ich gar nicht geholt worden.
Ja, aber so denke ich nicht, ne? Und so ticke ich nicht. Für mich, warum ich überhaupt zu Schalke gekommen bin, war, weil es mir um die Sache geht und weil klar waren klare Sachen abgesprochen, was bringe ich mit, was sind die Probleme für Schalke und wo soll ich mich einbringen? Und dann wurde der Aufgabenbereich vergrößert. Vor allem der Sport ist natürlich das, was dann dazu kam, was eigentlich anders angedacht war. Das ist schon so. Ich glaube aber, das größere Problem war, dass wir in vielen Bereichen einfach unfassbare Baustellen hatten und das alles gleichzeitig kam. Und das dann in einer Situation, wo es sportlich ja schon schwierig lief. Ich meine, das ist generell, hast du jedes Wochenende ein Spiel, das heißt, der Fokus ist ja immer hier. Hier sind immer Leute vor Ort, ihr seid auch immer hier und berichtet. Das heißt, man kann ja nicht in Ruhe arbeiten und was machen, sondern es wird ja direkt bewertet. Und was ja auch okay ist, was dazugehört. Aber gerade wenn ich zurückdenke, im Januar 24, wir hatten riesen Baustellen in der Vermarktung, im Sport sowieso, in vielen anderen Bereichen im Verein. Und die Erwartungshaltung ist dann natürlich so, jetzt kommst du, änderst was und dann muss alles sofort laufen. Aber so ist das ja nicht. Das ist ja, da ist ein Fußballverein ja wie ein normales Unternehmen auch. Man ändert Dinge, so bis die Früchte tragen. Man sagt immer so eine Transformation dauert normalerweise 2 bis 3 Jahre. So, die Zeit hast du ja auf Schalke nicht, ja. Und da ist ja selbst eine Saison, haben wir jetzt gesehen, irre lang. Und ich bin froh, dass viele Dinge jetzt schneller gegriffen haben. Aber du kommst dann rein, änderst die Dinge. Ich hatte jetzt auch nicht die Erwartung, dass dann alles sich sofort ändert. Aber von außen kommt natürlich diese Erwartung, dieser Druck. Und wenn du Dinge änderst und dann wird es nicht sofort positiv, dann sagen die Leute, ja, siehste, da klappt ja nicht, das funktioniert ja nicht. Vielleicht ist es nicht der richtige Mann oder das ist zu viel oder was weiß ich. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Deswegen freut mich das auch, dass wir gemeinsam das als Verein so durchgestanden haben, weil es bin ja nicht nur ich, ja, es ist das gesamte Team, aber auch die uns das Vertrauen gegeben haben und supportet haben, die dann verstanden haben, was und warum wir Dinge geändert haben und die gesagt haben, jo, das braucht noch Zeit und wir bewerten jetzt nicht das aktuelle Ergebnis in Form der Tabelle, sondern das, was wir damit vorhaben und was wir sehen. Ja? Und
aber du bist schon auch ein bisschen stolz drauf, dass du diese Phase überstanden hast und jetzt auch zeigen kannst, dass du da schon eigentlich gute Arbeit gemacht hast.
Also ich bin total froh, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, weil was wäre das Schlimmste gewesen? Du machst diese ganzen harten Änderungen, die Ergebnisse stellen es nicht ein, dann wirst du rausgehauen und damit ist ja dann nicht nur für dich persönlich, sondern dann werden ja meistens alle Dinge auch wieder geändert. Und das, wo du Zeit und so weiter investiert hast und die gemacht haben, so dann werden die wieder, und am Ende, viele Wege führen nach Rom, ne, ist ein blöder Spruch, aber du kannst ja auf verschiedene Arten erfolgreich sein. Du schlägst aber einen Weg ein, gehst den, änderst die Dinge und dann, bevor es erfolgreich ist, wird alles über den Haufen geworfen, neuer kommt und geht wieder an. Das wäre echt bitter gewesen, weil dann das, was du auch auf dich genommen hast und wo ich von überzeugt bin, das ist langfristig. Und wir sind ja, klar, sportlich läuft jetzt, aber es sind ja auch viele andere Bereiche, wo ich glaube, wir werden erst in den nächsten Jahren noch die Ergebnisse sehen und das wird den Leuten dann auch erst noch klarer werden. Das sieht man jetzt noch gar nicht so richtig. Und das wäre halt super bitter gewesen, wenn das alles in dem Moment gestoppt würde, dann kommt was Neues. Und dann geht dasselbe ja von vorne wieder los, ne? Und das ist ja, ich vergleiche das immer mit so einer Trainerentscheidung, weil das haben wir auch hier lange Zeit auf Schalke gesehen, wo, keine Ahnung, du hattest 30 Trainer in 30 Jahren so ungefähr, ne? Und es kommt ein neuer Trainer, der hat seine Ideen, das geht aber auch nicht von heute auf morgen und dann ändert er Dinge und bevor das dann irgendwie Früchte tragen kann, ist er schon wieder weg und der nächste kommt. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, nee, bevor wir einen Trainer holen, der seine Ideen mitbringt, müssen wir als Verein anfangen, unsere Ideen zu implementieren. Der muss hier reinkommen und die Chance haben, erfolgreich zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was wir aktuell auch sehen. Natürlich funktioniert Miron sehr gut und er trägt seinen Teil dazu bei und macht das super. Ist übrigens nicht nur Miron, ist das ganze Trainerteam. Das darf man auch nicht vergessen. Der Staff, der dahinter steht, das muss ja insgesamt passen. Aber er kam auch in ein Konstrukt rein, was aufgebaut wurde, wo es einen klaren Plan, Idee gab und wo wir gesagt haben, der Trainer passt dazu. Buda, ne? Und ja, er musste nicht erstmal alles ändern. Ne? Und deswegen, das ist dann super. Und dann kannst du langfristig was aufbauen. Ne?
Frank Baumann wird ja auch nicht müde, immer wieder zu betonen oder auch mehr oder weniger dich zu loben, dass du ja eben genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Schalke-DNA, diese Implementierung eines Konzepts immer schon vorangetrieben hast, bevor er gekommen ist. Wie gut tut es dann auch mal, dass es dann auch mal Lob gibt nach den ganzen, wie du ja auch selber gesagt hast, vielleicht etwas härteren Jahren? Oder bist du da, nee?
Doch, das freut einen schon, ne? Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das interessiert mich nicht. Das freut einen schon, aber nicht nur für mich persönlich, sondern wie gesagt, ich mache die Dinge ja nicht alleine. Das ist ja ein Team, was das hier macht. Und da muss ich sagen, die sind ja genauso durch eine schwere Zeit gegangen. Die haben richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das fing ja auch schon vor meiner Zeit an. Ich bin nicht hergekommen und habe gesagt, lass uns mal Stets Libuda implementieren. Sondern das geht im Prinzip auf Peter Knebel zurück, der früh erkannt hat, so Daten werden immer wichtiger und wir müssen da was aufbauen. Als ich reingekommen bin, das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, das ist super, erklärt mir mal, wie wir das denn genau nutzen und wie vor allem drüben im Profileistungszentrum das genutzt wird. Was macht der Trainer mit? Was macht das Analyseteam damit? Was macht die Scouting-Abteilung damit? Und dann war die Antwort, die machen gar nichts damit. Und wir hatten einmal die Woche Meeting, wo wir als Vorstand abgedatet wurden. Ich dachte, das ist ja toll, das freut mich ja auch. Aber jetzt werden wir aufgeschlaut und wir machen nichts damit. Also dafür investieren wir nur nicht das Geld da rein. Und das war so, das war ganz am Anfang meiner Zeit. Und das Team selber hat mir dann gepitcht, hier, wir wollen noch einen externen Dienstleister mit dazu nehmen, damit wir haben eine Roadmap, die sieht so und so aus, das haben wir vor, wir müssen aber schneller in der Umsetzung werden. Und dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich alles, unterstütze ich alles. Ich kenne auch die Firma, die ihr damit reinnehmen wollt, DeFine, die ja unser Digitalisierungspartner geworden ist, war, glaube ich, einer der ersten Verträge, die ich dann im Januar unterschrieben habe. Aber ich unterstütze das nur, wenn wir dann auch die Strukturen im Verein schaffen. Und ich weiß, dass wir da einige harte Entscheidungen treffen müssen, auch personelle Entscheidungen. Aber das macht für mich keinen Sinn, dass wir hier sozusagen den Ferrari bauen und dann fährt den keiner. Ne? Wenn, dann müssen wir gucken, dass alle Bereiche das nutzen. Und das fängt in der Analyse an, im Scouting und dann aber auch im Trainerteam. Und das waren dann die harten Änderungen, die wir ja im Sommer 2024 gemacht haben. Personeller Art auch und struktureller Art. Und gleichzeitig haben wir das Thema vorangetrieben. Ja? Es ist nicht, also was ich einmal klar betonen möchte, Stets Libuda ist nicht einfach ein KI-Tool. Das ist nicht einfach was man einfach so nutzt, sondern die Stärke kommt in meinen Augen, weil wir genau wissen, was wir wollen. Weil wir gesagt haben, wie soll Schalke Fußball spielen? Wie soll das aussehen? Was für Prinzipien haben wir? Und darauf aufbauend dann datengestützt gucken, dass die Rädchen ineinander greifen. Das ist das Wichtige. Und deswegen war das auch entscheidend, um zu gucken, welcher Trainer passt zu Schalke. Deswegen sind wir auf Miron gekommen. Und für mich war es auch entscheidend für die Suche des Sportvorstands. Und in den Gesprächen mit Frank Baumann haben wir viel darüber gesprochen und ich hatte sofort das Gefühl, okay, A, versteht er genau, was wir da vorhaben und der versteht, dass das nicht einfach nur ein Tool ist, sondern dass das unsere Sportstrategie ist. Und für die wird er oder ist er dann auch, seitdem er gekommen ist, ja verantwortlich sein. Und deswegen war mir das wichtig, dass er es mitträgt und nicht sagt, ja gut, können wir irgendwie weiter nutzen, aber ich habe ganz andere Ideen. Und das finde ich ist wichtig. Und das hat er jetzt ja auch weitergetragen, indem er dann eine Personalentscheidung wie Max Lüftl getroffen hat, der ja auch eine wesentliche Rolle spielt jetzt in der Kaderplanung, im Scouting etc., wo er gesehen hat, so, wir müssen jemanden auch weiter dazu holen, der das auch versteht, mitträgt und mit weiterentwickelt. Weil das ist für mich der Kern von dem Ganzen, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten. Und wie gesagt, da gehört ein Trainer auch dazu, da gehört das Analyseteam mit dazu, da gehört das Trainerteam mit dazu. Und das passiert gerade. Und dann passiert das, was man, glaube ich, sieht, dass nicht nur eine Sommertransferperiode erfolgreich war, sondern auch eine Winter, die eigentlich viel schwieriger ist, sogar fast noch besser war, fand ich, mit wenig Geld, nach wie vor. Ne? Ist jetzt nicht, dass wir auf einmal gesagt haben, so, wir sind Herbstmeister, 37 Punkte, jetzt müssen wir nochmal alles in die Hand nehmen, hauen da nochmal 5 Millionen rein und kaufen nochmal 3 Spieler, sondern im Endeffekt, ich glaube, für Ljubicic haben wir ein bisschen Ablöse bezahlt, der Rest sind Spieler, die ablösefrei gekommen sind, wo wir Geld in die Hand genommen haben, was frei wurde, dadurch, dass viele Spieler lange ausgefallen sind und wir die Gelder nicht voll bezahlen mussten und haben damit sehr kluge Transfers gemacht, die alle in die Idee passen, alle in das System, dann auch von Miron. Und ja, ich glaube, die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, Ergebnisse stimmen auch, aber auch die Art und Weise, finde ich, gibt uns dann recht, dass das in die Richtung funktioniert.
Ist Stetsny Buda vielleicht das, worauf du jetzt in deiner, ja, was sind es jetzt, 2,5 Jahren fast Amtszeit am stolzesten bist? Oder gibt es was anderes, wo du sagst, nee, das ist eigentlich noch besser?
Nee, ich glaube, am stolzesten bin ich darauf, dass wir es einfach durchgehalten haben. Weil ist ja klar, die Änderungen, die du machst, vor allem wenn du dann auch personelle Änderungen vornimmst, die von außen erstmal sehr kritisch beurteilt werden etc. Und mit dem Wissen, dass sich jetzt von heute auf morgen die Welt nicht ändert, sondern klar, das eine ist, du musst natürlich irgendwie ein Fundament legen, das dauert aber immer und du musst das reinbekommen und du musst es einfach durchhalten. Dazu gehört eine große Überzeugung, die hatte ich, die habe ich, darauf bin ich stolz, glaube ich, dass wir insgesamt, und nochmal, da gehört dann nicht nur ich dazu, sondern andere, auch mit Christina Rühl-Hammers, die im Vorstand das auch mitgetragen hat, der Aufsichtsrat, der die Entscheidung mitgetragen hat, dass wir gesagt haben, wir glauben an den Weg, wir sind überzeugt und wir gehen jetzt auch durch diese schwierige Phase, weil es das Richtige ist. Und klar, im Sport, das ist natürlich der größte Hebel, das wissen wir alle, weil irgendwann musst du erfolgreich sein. Wenn wir jetzt, glaube ich, dieses Jahr nochmal so ein Jahr erlebt hätten wie letztes Jahr, dann bin ich auch Realist genug, dann wird es auch eng. Irgendwann, dass es jetzt so gut läuft, muss ich auch ehrlich sein, haben wir jetzt auch nicht gedacht. Ne? Das Ziel war schon, uns Richtung obere Tabellenhälfte zu bewegen, eine klare Entwicklung zu sehen und was aufzubauen. So, jetzt 5 Spieltage vor Schluss spielen wir um den Aufstieg mit, umso schöner. Das durchgestanden zu haben, und Sport ist das, was alle sehen, weil die Ergebnisse halt sichtbar sind. Aber das haben wir genauso in allen anderen Bereichen auch gemacht. Ne? Vermarktung ist natürlich ein großes Thema, was auch bei mir liegt. Aber auch die ganze Digitalisierung des Vereins, das weiterzubringen. Wir nennen es Schalke-Erlebnis. Da gehört das Stadionerlebnis dazu. Da gehört es auch dazu. Pläne für das Vereinsgelände Bergerfeld. Da sieht man jetzt noch nichts, aber da werden auch Sachen kommen, die wir jetzt vorbereitet haben, wo wir viel Zeit und Arbeit jetzt reingesteckt haben, was dann in Zukunft dem Verein auf 3, 5, 7 Jahre helfen soll.
Das Wichtigste wird wahrscheinlich Sponsor sein, ne? Das Thema kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber wie lange wird es dauern? Kann man das ungefähr sagen, wenn feststeht, in welcher Liga Schalke spielt, bis der neue Titel auf der Brust da ist?
Ja, da sprichst du natürlich den wichtigsten Punkt an. Ne? Das ist natürlich eine große Herausforderung, nicht zu wissen, in welcher Liga du spielst, weil du hast schon einige Firmen, die sagen, also wir sind nur erste Liga oder wir sponsern nur Erstligisten. Andere sagen, boah, Erstliga wäre toll, aber das, was ihr da wirtschaftlich aufruft, ist dann für uns nicht darstellbar. Zweite Liga können wir gerne machen und wollen wir gerne machen. Und dann gibt's eine kleinere Schnittmenge, die sagt, ist Liga unabhängig. Solange du in der Situation bist, dass du selber noch nicht weißt, ob es erste oder zweite Liga ist, fischst du natürlich mehr in dem Pool, bereitest aber auch Alternativen vor. Ich muss aber sagen, ich meine, ich mache es jetzt zum zweiten Mal. Als ich angefangen habe, im Januar 2024, waren wir auch in der Situation. Wir mussten nicht nur einen Hauptsponsor finden, sondern auch einen Ärmelpartner und hatten einige andere Themen in der Vermarktung auch noch. Es gab aber keinen Plan, es gab keine Strategie und es gab kein Team. Ja? Das war eine ganz andere Situation.
Und kein Erfolg.
Und der sportliche Erfolg war nicht da. Absolut, ne? Ist ein wichtiger Faktor. Klar. Und deswegen habe ich ja auch relativ schnell gesagt, wir müssen uns Unterstützung dazu holen. Wir nehmen Sport 5 mit rein. Und das war auch eine Entscheidung, die jetzt nicht überall für Applaus gesorgt hat, weil erstmal der Schalker sagt, ja, das Selbstverständnis ist, wir machen das in der Eigenvermarktung natürlich, ja. Aber wenn nichts oder wenig da ist und du weißt, in 6 Monaten, da hast du ein wirtschaftlich großes Risiko und du musst hier schnell Themen angehen. Plus, wir haben es ja vorhin angesprochen, ich habe viele andere Themen noch auf den Tisch bekommen mit Sport etc. pp. Da brauchst du einfach Unterstützung. Und ich habe gesagt, lass uns das damit machen und parallel eine ganz klare Strategie für die Vermarktung auch ausarbeiten und einen Plan, wie wir das in den nächsten Jahren angehen wollen. Und beides haben wir gemacht. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, dass die Situation jetzt ist eine ganz andere als vor 2 Jahren. Deswegen läuft die Suche auch gerade ganz anders. Ja? Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben also strategisch gesagt, wir wollen auf ein regionales Fundament setzen. Wir wollen wieder viel mehr gucken, dass wir regionale Unternehmen an den Verein binden. Wir müssen das als Basis nehmen. Schalke ist nun mal in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Es kann nicht sein, dass wir da die relevanten Firmen nicht kennen oder mit denen sprechen und die nicht hier an den Verein bringen. Und das ist was wir konsistent gemacht haben. Und da unterstützt dann natürlich Sport 5, aber das muss Schalke machen. Ja, dass du gehst auf diese Leute, auf diese Menschen, am Ende sind es ja Menschen, die hinter den Unternehmen und in den Unternehmen stehen. Und das können nur wir. Und da haben wir eine große Rolle. Und das haben wir gemacht. Wir haben, glaube ich, in den letzten 18 Monaten sind wir jetzt bei fast 30 neuen Partnern, die wir dazu gewonnen haben. Viele davon aus der Region und haben ganz klar definiert, was wollen wir eigentlich. Und ich glaube, gerade der sportliche Erfolg aktuell bringt uns in eine Lage, dass wir auch wählerisch sein können. Dass wir sagen können, was sind unsere Werte? Wen wollen wir denn auf der Brust haben? Wer passt zu uns? Ja? Und ja, ich weiß nicht, wie viele...
Das ist nicht so einfach, ne? Also gibt ja, immer irgendeiner hat immer was zu kacken, ne?
Ich meine, du hast A, das und B, jetzt sehen wir alle gerade, was in der Welt passiert, ja? Straße von Hormus, Krieg im Iran, wir gucken ja nur auf die Spritpreise, so. Das sind ja alle Sachen, die sind für die Unternehmen, ist das ja auch eine Riesenunsicherheit, ja? Und dann zu sagen, so, ich gehe jetzt mal beim FC Schalke auf die Brust und zahle dann einen stolzen Millionenbetrag, egal welche Liga. Ja, das ist dann auch nicht für alle so einfach. Auch wenn sie regional hier verankert sind und das vielleicht gerne machen würden, auch den Mehrwert für Unternehmen sehen, sagen sie, boah, ich muss erst mal gucken, was in den nächsten 6 Monaten passiert. Und deswegen in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ich habe unzählige Gespräche geführt. Das ist natürlich dann eine Fleißarbeit. Du musst da Klinken putzen natürlich. Aber was ich auch festgestellt habe, Schalke wird ganz anders wahrgenommen als vor 2 Jahren, ist super positiv. Das Interesse ist groß. Wir haben mehrere Optionen. Das ist das Tolle. Und ich glaube, was wir uns erarbeitet haben, ist, dass wir wieder wählerisch sein können. Und was wir uns auch erarbeitet haben, dass wir, glaube ich, nicht bis zum letzten Drücker warten müssen, weil da hängt natürlich immer viel dran. Ja? Trikotveredelung, die ganzen Prozesse etc. Das ist, und mein Urlaub, ne? Um jetzt mal egoistisch zu sein, ja, im Sommer mal einen Urlaub zu haben und nicht dann die ganze Zeit am Telefon zu hängen und Hauptsponsor zu suchen, auch schön. Aber ich glaube, dass wir jetzt so auf der Zielgeraden sind und normalerweise mein Ziel war es, dass wir so Richtung Juni, spätestens Anfang Juli klar sind. Ich hoffe, dass wir das jetzt schon vorher hinbekommen und haben da, das, ich sehe die Arena, das andere, das ist wahrscheinlich das Trikot League.
Ich wollte fragen, weil du das Trikot gerade angesprochen hast. Hast du dich ein bisschen geärgert, dass Footy League, die sind ja eigentlich immer ziemlich weit vorne, ne, mit dem Trikot. Ich habe es jetzt gerade mal gezeigt, was da im Internet durchgeht. Liegen die ganz weit weg von der Wahrheit?
Oder? Also, erstmal habe ich mich geärgert, nee, das ist ja aktuell, das ist ja leider so, man hat es ja dran gewöhnt, ne? Da kommt immer was raus. Ich muss sagen, liegen die ganz weit weg? Nein, ganz weit weg liegen sie nicht, das kann ich sagen, aber haben sie alle Details? Nein, haben sie auch nicht. Am Ende kann ich nur allen Fans und Interessenten sagen, also wir werden richtig coole Trikots haben und
wartet auf die Details. Der hängt die Messlatte ganz schön hoch.
wartet auf die Details. Ja, aber da lehne ich mich auch gerne aus dem Fenster, weil, und am Ende ist es natürlich auch subjektiv, ne? Weil das ist meine Meinung. Aber ich habe es ja nicht designt. Ich habe Input mitgegeben im Briefing etc. Aber wir haben selber intern ein Team, was da einen Top-Job in meinen Augen macht, aber auch mit unserem Partner Adidas, die ein super Team haben und die Schalke total verstehen. Das ist ja auch der Riesenvorteil, ne? Dass du nicht erst seit gestern mit Adidas zusammenarbeitest. Die kennen ja unsere ganze Historie. Wir waren ja kürzlich da und die haben uns durchs Archiv geführt und haben dann nochmal alles gezeigt, was sie so mit Schalke gemacht haben. Das ist schon beeindruckend, was die für ein Verständnis haben. Und ich glaube, ich würde allen raten, wartet ab, bis wir die gesamte Geschichte erzählen und alle Details zeigen, und dann so ein Trikot musst du am Ende auch in den Händen halten oder zumindest im Shop mal sehen oder getragen sehen an den Spielern, und dann kann sich ja jeder drauf freuen und dann mit einem coolen Sponsor vorne drauf, hoffentlich.
Matthias, du hast ja die Sponsorensuche angesprochen. Natürlich wirst du jetzt keine Zahlen nennen, aber ja. Mich würde mal interessieren, rein prozentual gesehen, also wie viel mehr Prozent fordert ihr praktisch von dem Hauptsponsor in der Bundesliga als in der zweiten Liga? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann ein Drittel mehr? Ist es doppelt so viel? Ist es nur ein bisschen mehr? Es ist ja natürlich schon ein Unterschied, wie du ja auch gesagt hast, ob man in der Bundesliga sponsert, weil man da viel mehr Aufmerksamkeit hat, auch ja. International oder in der zweiten Liga. Wie geht ihr an die Sache ran, rein von der Denke her?
Ja, das ist natürlich genau richtig, ne? Also wir haben da natürlich verschiedenste Statistiken, die wir da auch den Partnern aufzeigen, was Reichweite angeht etc., was Fußballinteresse in Deutschland angeht, ne? Ich glaube, nagel mich nicht auf die exakte Zahl fest, aber in Deutschland interessieren sich 25% für circa für die zweite Bundesliga, 50% für die erste Bundesliga. Da sieht man schon einen Unterschied, ne? Da hast du reichweitentechnisch natürlich andere Zahlen. In der Schalke-Bubble an sich ändert sich natürlich nichts. Ob wir jetzt erste, zweite und Gott bewahre, und wir wollen das alle nicht erleben, aber auch dritte Liga, glaube ich, würden trotzdem sehr viele Leute, die Schalke nah sind, Schalke verfolgen. Aber du hast natürlich auch viele andere, die dann mehr drauf gucken, wo du einfach nochmal eine größere Reichweite etc. bekommst, und nach oben natürlich dann nochmal einen Unterschied, ob du international spielst oder nicht. Es geistern ja immer wieder Zahlen auch durch die Medien, was wir so aufrufen für die zweite und erste Liga. Und wenn man da drauf guckt, dann ist das ungefähr ein Verhältnis von 1:2, sprich in der ersten Liga doppelt so viel wie in der zweiten Liga. Und das ist nicht so weit weg von dem, wie es in der Realität aussieht.
Geht ja immer um Sichtbarkeit, ne, für die Sponsoren auch. Ihr habt ja, du hast ja gesagt, du würdest gerne auch ein bisschen in der Arena was verändern, diese LED-Wände, die schon bei ganz vielen so auf diesen Zwischenrängen sind. Ja. Das kostet ein bisschen Geld, glaube ich. Ne? Ich fände ja auch noch ganz geil so einen Curved-Würfel unter der Decke, so wie in Amerika. Ja. Ne? Wo man dann so.
Kostet noch mehr Geld.
Kostet auch mehr. Was ist davon tatsächlich realistisch umsetzbar, und ab wann amortisiert sich sowas? Also wann hast du die Kohle dann wieder raus?
Ja, also sehr gute Fragen, und das ist unterschiedlich natürlich. Jetzt, wenn du über eine zweite LED-Reihe sprichst, die existiert ja heute nicht. Ja? Die ist komplett neu. Das heißt, das Vermarktungspotenzial ist ja alles zusätzliche Einnahmen, die du da generieren kannst. Wir haben mal gerechnet, dass du das wahrscheinlich innerhalb von einer, anderthalb Saisons rausverdienst.
Ach.
Das ist natürlich richtig gut, ne? Also trotzdem ein Investment, ist auch baulich, muss man das erstmal alles prüfen, ne? Kriegt man es hin, etc. Aber das sind alles spannende Themen, wo wir, glaube ich, viel Luft nach oben haben. Die Arena wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Ich selber, wenn ich reingehe, habe jetzt nicht das Gefühl, ich komme in ein 25 Jahre altes Stadion. Aber wenn du heute neu bauen würdest, würdest du schon einige Dinge anders machen, ja? Und wenn man sich mal, ich meine, du weißt das ja, Dirk, du bist ja auch viel unterwegs und in vielen Stadien, auch in Amerika, wenn du dir da die Stadien anguckst, so, ne, oder jetzt, man muss ja gar nicht so weit, Tottenham hat, glaube ich, 2019 das gebaut, da war ich jetzt zuletzt, da siehst du halt schon, okay, das ist halt ein Stadion, das wurde jetzt gerade gebaut und nicht vor 25 Jahren. Thema Digitalisierung spielt da natürlich eine große Rolle, und das ist ja dann auch nicht immer so einfach, und du hast ja Genehmigungen, ne, du kannst jetzt baulich auch nicht einfach verändern, wozu du Lust hast, sondern du hast da irgendwie Bestandsschutz, die Regeln haben sich vielleicht geändert, und wenn du da jetzt baulich was verändert, dann musst du es wieder nach den neuesten Sachen machen, und dann würde das alles komplizierter, Stichwort Sicherheit, Entfluchtung und so weiter und so fort. Aber insgesamt super spannende Themen, wo wir sagen, so bisher war das kein Fokus und hatten wir auch nicht die Mittel. Wir kommen aus einer sehr schwierigen Phase, wo wir gucken mussten, dass wir den Verein stabilisieren, sozusagen das Schiff über Wasser halten. Aber das haben wir geschafft in den letzten 4 Jahren. Ja? Und das ist halt das Schöne. Jetzt kommen wir in meinen Augen in die Phase, wo es ums Gestalten geht und wo wir auch wieder gucken müssen, wo können wir investieren und nachhaltig investieren. Und wenn du so ein Beispiel hast und du kannst das Geld in 1,5 Jahren rausverdienen, ja, dann musst du das machen. Ja? Das bringt dich weiter und dann wirst du auch die Mittel irgendwie dafür aufwenden können. Und an dem Punkt sind wir gerade, wo wir gucken, wie priorisieren wir? Was wollen wir zuerst machen? Weil natürlich können wir nicht alles machen. Ja, wir haben jetzt kein Festgeldkonto, auf das wir zugreifen und können jetzt mal 10 Millionen investieren. Aber wir haben im letzten Jahr das auch schon gemacht, in den VIP-Bereichen mit der Kumpel-Lounge einen neuen VIP-Bereich geschaffen, der sich innerhalb des Jahres schon refinanziert hat. Und so Dinge musst du halt nach und nach angehen.
Ich hätte da noch eine Idee.
Ja.
Also gerne. Ich finde, also warum beleuchtet ihr die Arena nicht von innen eigentlich blau? Also ich finde das bei anderen Stadien, das sieht so schön aus. Und ich sage dir, an Abendspielen würde ich sagen, trinken die Leute noch ein Bier mehr, wenn das alles von innen noch blau beleuchtet wäre. Das hättest du dann auch relativ schnell raus.
Ja, du, Beleuchtung, Akustik ist auch ein Thema. Deswegen, wir haben da ein Projektteam, die auch immer offen sind für Ideen, ja, die das aber auch mit auf dem Schirm haben. bisher war es immer eher so, dass ich die bremsen musste, was ja gut ist. Ich liebe das, ne? Wenn die kommen und 1000 Ideen haben, ich will ja gar nicht immer der sein, der pusht und drückt, sondern ich will eher, dass die mit 1000 Ideen kommen. Ich sage, boah, halt, stopp, wir können nicht alles auf einmal machen, aber die merken gerade, durch die Veränderung, die wir jetzt auch schon gemacht haben, dass das sofort positiv ist und haben alle Bock da drauf. Ich glaube, viele haben es ja auch mitbekommen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Dinge ausprobiert und getestet, auch im Rahmenprogramm. Das ist dann auch nicht immer, dass das alle applaudieren und hey rufen, das ist auch klar, jeder hat eine Meinung, ne? Und aber auch da, das gehört dazu, Dinge mal auszuprobieren. Ich habe gesagt, seid mutig, ja, probiert Dinge aus, nimmt das Feedback damit, das ist wichtig. Wir machen ja auch Umfragen, wir kriegen so Feedback ungefragt und gefragt wichtig ist, dass wir uns das alles angucken und dann zur neuen Saison wollen wir aber ein klares Programm haben, da wollen wir dann nicht von Spieltag zu Spieltag ändern. Ich denke, das ist auch nicht gut. Wir haben ja auch gelernte Abläufe, die funktionieren. Ob es jetzt das Steigerlied ist, das Vereinslied etc. Die Kurve muss ihre Zeit kriegen. Da sind wir, glaube ich, ich bin ja auch vielen anderen Stadien unterwegs, ist ja schon richtig stark, was wir haben. Das emotionalisiert auch und das ist ein cooles Programm. Bei uns macht Sinn, auch frühzeitig im Stadion zu sein. Aber wir können auch weiter Dinge verbessern und da habe ich gesagt, seid mutig, macht das, bringt Ideen ein. Die Welt um uns herum hat sich auch verändert, ne? Und auch das Publikum ändert sich ja auch. Und die jungen Leute heute konsumieren anders, sind andere Dinge gewöhnt und wollen vielleicht auch anders entertained werden. Und wir können da nicht stehen bleiben. Wir können das nicht alles genauso machen wie vor 25 Jahren. Stillstand ist Rückstand, ne? Deswegen finde ich das gut, wenn wir da Dinge auch mal ausprobieren, die vielleicht dann nicht jeder mag. Auch das ist ja dann Learning und dann gehst du in eine andere Richtung weiter.
Matthias, ein großer Hebel, um mehr Geld zu generieren und auch eins, was du ja immer vorangeschoben hast, ist ja die Genossenschaft. Meine Frage wäre jetzt, also eine Doppelfrage. A, würdest du, wenn du es jetzt weißt, wie es jetzt letztlich gelaufen ist, würdest du irgendwas anders machen? Und zweitens, ihr habt ja jetzt letztens nochmal einen neuen Geschäftsführer da installiert und alles nochmal versucht, nochmal aufzurollen. Aber ich bekomme eigentlich kaum mit, dass irgendwie Werbung dafür gemacht wird. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung und was steckt vielleicht da dahinter?
Ja, genau, richtig. Jürgen Gerdes ist jetzt gerade als Vorstandsvorsitzender in die Genossenschaft reingekommen und genau mit der Idee, jetzt die nächste Phase auch voranzutreiben. Das war von Anfang an der Plan. Ich habe gesagt, Genossenschaft ist nochmal ein Thema, was auf die ganzen anderen Sachen on top kommt, muss aber in der Startphase auch vom Verein getrieben werden. Das war klar, dass ich das aufbaue, dass das mache und dann, wenn die erste Phase abgeschlossen ist und für mich war sie abgeschlossen, als wir jetzt die Transaktion gemacht haben, die Stadionanteile verkauft haben, dann brauchen wir da nochmal andere Leute, die mit reingehen, damit wir das auch übergeben können und ich dann die anderen Themen im Verein weiter vorantreiben kann. Und die Phase kommt jetzt erst. Genau, Werbung haben wir noch nicht viel gemacht. Wir sind gerade dabei, das alles aufzugleisen wollen da schon nochmal einen Impuls setzen, weil klar ist ja, die Phase, wie ich es eben gesagt habe, der Stabilität, die haben wir hinter uns. Jetzt kommt die Gestaltungsphase. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance, weil wir in vielen Bereichen die Erfolgswahrscheinlichkeiten einfach erhöht haben. Ja, ob jetzt im Sport über den Input von Daten und alles andere, was dazugehört, in der Vermarktung über eine klare Strategie und klare Ansprache, Digitalisierung, all die Themen, Stadion. Ja, ich glaube, wir haben überall eine klare Strategie und haben überall das Fundament geschaffen, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Dafür brauchst du halt Geld. Dafür musst du investieren. Und Geld kann nur auf drei Arten reinkommen in den Verein. Das eine ist durch einen Investoreneinstieg. Damit gibst du aber deine Unabhängigkeit auf. Damit gibst du deine Selbstbestimmtheit auf. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, das ist nicht unser Weg. Dann kannst du dein Tafelsilber an Dritte verkaufen mit wirtschaftlichen Interessen. Ist ähnlich gelagert. Auch dann gibst du deine Selbstbestimmtheit auf. Wollen wir auch nicht. Also wollen wir das in die Hände der Mitglieder geben. Und da ist die Antwort genau die Genossenschaft. Das ist der Weg, weil damit bleibst du unabhängig, damit bleibst du selbstbestimmt. Wenn mich jetzt jemand fragt, in einem Satz, warum sollte ich mitmachen? Weil die Frage kam ja, ne? Also vielleicht in zwei Sätzen. Weil ganz einfach ist es nicht. Aber der erste Punkt ist, du investierst, und das wird auch in Zukunft sein, wir haben jetzt gesagt, als Verein, wir verkaufen bis zu 59% der Stadiongesellschaft. Du investierst in eine Arena, die wirtschaftlich erfolgreich betrieben wird, die Erträge erwirtschaftet und damit dann auch diese Erträge der Genossenschaft und den Mitgliedern zugutekommt. Das heißt, das ist keine Spende, sondern du bekommst was Werthaltiges, was auch Erträge auch in Zukunft erwirtschaftet. Der zweite Punkt ist für mich aber der wesentlichere. Und der ist der, wenn du aus der Eingang Nord das Stadion verlässt, was steht oben drüber? Weil es unser Leben ist. Und das ist für mich eigentlich der Satz. Ja? Als ich Jugendlicher war, durfte ich durch Europa fahren, durfte Pokalfinals erleben. Wir haben die Meisterschaft der Herzen erlebt etc. Und das will ich im Prinzip, dass meine Kinder, wenn die mal älter sind, das auch erleben. Ja? Und das, wenn ich überlege, jetzt klar, sowieso als Verantwortlicher investiere ich jede Minute meiner Zeit in den Verein. Aber auch vorher, als Fan und einfaches Mitglied, habe ich ja sehr viel Zeit in den Verein investiert, ob ich jetzt Spiele geguckt habe, ob ich unter der Woche mit beschäftigt habe und so weiter und so fort. Und das machen viele andere ja auch. Und dann sage ich, wenn ihr so viel Zeit investiert, dann lasst es doch eine coole Zeit sein. Dieses Jahr macht ja schon so viel mehr Bock als die zwei Jahre davor. Und natürlich wollen wir nachhaltig wieder in die Bundesliga zurückkehren und dann da nicht auf sich gegen den Abstieg spielen, sondern wir wollen ja was erreichen. Und dafür brauchst du mal Geld und jeder kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und dann die Zeit, die ich investiere, ist dann viel cooler für alle und auch für die nachfolgende Generation. Und deswegen macht es Sinn, einfach da mitzumachen.
Also diese 49% vom Stadion, das kann ich alles nachvollziehen. Ich finde das auch gut, dass ihr, glaube ich, auch den Weg jetzt ja macht, mehr in die Knappschmiede, ne? Also die Knappschmiede auch nach vorne zu stellen. Das Einzige, was mich dabei immer so ein bisschen stört, ist, dass es kommt hier und da tatsächlich im Interview so ein bisschen so rüber nach dem Motto, ja ey, aber ein bisschen Geld habt ihr doch alle über. Und da finde ich das, also es klingt schon so, ne? Und das finde ich, glaube, das ist ein Haken, der einige stört. So dieses so, ja komm, muss da wohl drin sein. Und das finde ich vielleicht manchmal den falschen Ansatz.
Ja, und das verstehe ich, ne? Und also wenn das so rüberkommt, dann das ist natürlich nicht so gemeint. Im Gegenteil, ich meine, das ist ja genau, deswegen haben wir auch genau dieses Konstrukt der Genossenschaft gewählt, weil derjenige, also A, egal wie viel Geld ich reingebe, ich habe eine Stimme, ne? Ich kann mir nicht irgendwas was kaufen für Geld und auch 250 Euro plus Eintrittsgeld sind viel Geld, ja. Und wir sind ja nicht blind. Wir sehen ja auch, was los ist. Stichwort Inflation etc. Ne? Ja. Jetzt ist Gelsenkirchen auch nicht Hamburg oder München, ne? wo vielleicht die Einkommen noch mal höher sind. Und Schalke ist ja ehrlicherweise klar Gelsenkirchen, aber Schalker sind ja überall. Also Schalker leben auch in Hamburg und in München, ja. Und wir wollen ja, dass möglichst viele mitmachen. Der eine Zusatz, der dann vielleicht nicht so rüberkommt, ist, wer es kann, ja, wer es kann. Und wer es übrig hat und ob mein Geld für 2% auf dem Tagesgeld verzinst wird oder vielleicht dann eine 2% Rendite über die Genossenschaft. Klar, ich würde niemandem sagen, du hast das oder du brauchst das Geld in den nächsten paar Jahren, dann mach's nicht, ne? Also da würde ich niemandem sagen, geh da rein und das Geld ist ja sicher und du kannst wieder rausholen und so. Das ist schon was, wo ich sage, also bin ich rangegangen, so, ich gebe das Geld da rein, das hilft dem Verein und am besten ziehe ich das nie mehr daraus, sondern vererb's irgendwann an meine Kinder und gut ist. Und natürlich gilt das nicht für jeden und natürlich sind wir, und das habe ich mehrfach an vielen Stellen betont, super dankbar über alle, die jetzt auch schon mitgemacht haben, weil natürlich nicht jeder das oder Leute das Geld einfach so da rumliegen haben, sondern das ist immer eine Entscheidung für den Verein und gegen was anderes, ne? Ganz klar.
Ja, klar.
Und
ja.
Deswegen kann man auch nicht sagen, ich würde niemals sagen, ja, warum machst du da nicht mit? Ne? Oder das muss jeder für sich wissen, ne? Muss jeder für sich entscheiden. Aber deswegen das positiv rausgestellt, warum? Weil uns Schalke allen am Herzen liegt, ne? Und wer kann gerne mitmachen.
Matthias, bevor wir noch hinten raus ein paar Fragen von den Fans haben an dich, würde ich noch einen kurzen Punkt. Ich würde einmal noch gern vorausschauen. Du hast jetzt auch gesagt, das Ziel ist natürlich, nachhaltig in die Bundesliga aufzusteigen. Nun hat Frank Baumann zuletzt in der Podiumsdiskussion gesagt, dass auch bei Aufstieg Leistungsträger verkauft werden müssen. Da haben natürlich viele Fans waren sehr hellhörig, weil beim letzten Aufstieg war es ja so, dass man Leistungsträger nicht gehalten hat, Itakura oder was auch immer, und dann erst im Winter reagiert hat und dann zu spät und dann ist man wieder abgestiegen. Was kannst du den Fans oder generell den Fans sagen, um sie so ein bisschen zu beruhigen, dass man, also klar, man hat einen Plan, das klingt ja alles sehr positiv, ja. Aber wie will man es schaffen, falls man aufsteigt, und das sieht ja jetzt sehr gut aus, muss man sagen, auch wenn man noch nicht durch ist, dass man das schafft, die Mannschaft nicht nur zusammenzuhalten, sondern auch gezielt zu verstärken und eben genau das zu schaffen, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass man langfristig in der Bundesliga wieder verbleiben kann.
Ja, aus meiner Sicht ist jede Transferphase eine große Chance für uns die Situation ist ganz anders als beim letzten Aufstieg. Das ist natürlich von außen drauf geschaut, weil ich nicht dabei war und ich habe ja auch keine Entscheidung getroffen, aber rein von außen drauf geschaut, und du hast die wesentlichen Dinge schon angesprochen, ne? Wir wissen, was wir wollen, das haben die letzten beiden Transferphasen auch gezeigt, und ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer haben mir alle erzählt, wir müssen 80% der Mannschaft verkaufen, wir brauchen den XXL-Umbruch und müssen viel Geld in die Hand nehmen, sonst steigen wir sofort in die dritte Liga ab. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir mit relativ wenig Mitteln, und wir haben auch Spieler verkauft wie Taylan Bulut, der Stammspieler war, jedes Spiel gemacht hat. Es haben uns auch andere verlassen, die fast alle Spiele gemacht haben, und das war ja in den letzten Jahren auch so. Ich glaube, also wenn wir Spieler verkaufen sollten im Sommer, dann ist das ja erstmal positiv, weil wir halt eine starke Saison gespielt haben, und egal wie sie ausgeht, die Saison war stark und dadurch haben wir Marktwerte generiert. Das ist erstmal total positiv. Ich bin sehr zuversichtlich und optimistisch, dass wenn wir einen Spieler verkaufen, dann verkaufen wir den aus freien Stücken und nicht, weil wir müssen und weil wir überzeugt sind, dass das Geld, was wir reinbekommen, wieder gezielt gut reinvestieren können. Und das werden wir tun. Wir ziehen ja nicht das Geld raus und links aufs Konto. Und,
aber es hieß ja zuletzt, dass ihr einen Transferüberschuss erzielen müsst. Also das stimmt dann so nicht.
Genau, aber nicht zu 100%, dass okay. Kein Geld reinvestiert werden kann. Ne?
Ja, okay.
Ich glaube, mit dem Sachen, die wir aufgebaut haben hier, haben wir einfach eine sehr gute Voraussetzung, um dann vielleicht nicht alles reinzuinvestieren, aber einen Teil reinzuinvestieren und die Mannschaft trotzdem zu verstärken. Den Glauben habe ich einfach. Und wenn wir jetzt aufsteigen sollten, werden wir ja nicht die Hälfte der Mannschaft verkaufen. Auch das ist ja Quatsch. Es ist ja was zusammengewachsen. Und für mich gehören da auch, also es sind immer zwei Seiten, die wichtig sind. Das eine ist ja die Scouting-Seite, Transfer-Seite, wen holst du dazu? Und die andere ist, was machst du da mit den Spielern hier vor Ort? Was passiert da draußen am Trainingsplatz? Ne? Machst du die Spieler besser? Guckst du, dass das, was Miron jetzt immer betont hat, dass das kollektiv stimmt? Ich finde, das haben wir ja gestern wieder hervorragend gesehen. Was hatten wir alles für Ausfälle mit Dzeko, Karaman, Ayhan, Katic? Das ist eine halbe Mannschaft. Ne? Die Stammspieler sind normalerweise, wenn sie da sind und wenn sie fit sind. Und trotzdem hast du es aufgefangen. Und aktuell funktioniert beides, und deswegen habe ich totales Vertrauen in Frank, in Max, in Juri, dass wir die Spieler, die uns vielleicht verlassen werden, dass wir die gleichwertig oder mit höherer Qualität ersetzen können, und genauso absolutes Vertrauen in das Teamanalyse, in das Team, Trainerteam, dass sie dann daraus eine Einheit formen, die mit einer klaren Idee auch wieder was Gutes auf den Platz bringen.
Mit Dzeko?
Das werden wir nach der Saison sehen.
Die Frage musste
kommen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass Edin noch so rechtzeitig fit wird, dass er nicht nur eine Weltmeisterschaft spielen kann, sondern vielleicht auch in dieser Saison nochmal das Schalke-Trikot überstreifen kann. Das würde mich total freuen. Ja. Und klar stehen wir gut da mit 58 Punkten. Zur Wahrheit gehört aber auch, mit 58 Punkten wirst du nicht aufsteigen. Das heißt, wir werden schon noch Spiele gewinnen müssen. Und da hoffe ich, dass Edin auch noch seinen Teil zu beitragen kann.
Ich sehe gerade, Musanjay, ich glaube, ihr werdet Einspruch einlegen gegen die Sperre, wenn ich das richtig sehe. Kannst du einmal kurz begründen, warum ihr das macht?
Ja, weil es aus meiner Sicht eine absolut unberechtigte gelb-rote Karte war. Wir hatten ja auch kürzlich den Präzedenzfall mit Karasor. Da werden wir natürlich, wie bei Edin auch, versuchen, dann zumindest das Strafmaß gut zu reduzieren. In dem Fall, dass er halt nicht gesperrt wird fürs nächste Spiel.
Gut, Matthias, wir haben deine Zeit schon sehr beansprucht, deswegen lass uns noch mal ganz kurz zumindest hinten raus ein paar Fragen der Fans beantworten, weil sehr, sehr viele natürlich reinkamen. Die erste Frage ist von Saw 1904, der fragt, gegen Bayern für das Ahrtal dieses Benefizspiel. Wann findet das denn statt? Also ihr habt das ja mal verkündet, natürlich vor deiner Zeit, aber seitdem ist da nichts passiert. Ist das noch angedacht oder ist das mittlerweile so ein bisschen im Sande verlaufen?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich aktuell nicht, weil die ganze Testspielplanung etc., die liegt dann beim Team Lizenz. Wir haben ja jetzt auch kürzlich noch das Testspiel gegen Schweinfurt gehabt. Das war auch noch aus, ich glaube, der Vor-Covid-Zeit oder Anfang von Covid. Da sind ein paar Verpflichtungen oder Ankündigungen aufgelaufen. Die sind nicht vergessen. Manchmal dauert es länger, muss natürlich auch immer reinpassen in den Zeitplan, in das Sportliche, die sportlichen Anforderungen etc. Aber auch das haben wir jetzt noch umgesetzt und ich kann da jetzt gar nichts Genaues zu sagen, weil ich da nicht in den Detailplanungen drin bin. Aber vergessen wird sowas normalerweise nicht.
Kein Problem. Dann fragt Freddy, Chris, in Italien werden ständig Logos verändert. Wie seht ihr das? Er hofft, dass das bei Schalke nicht passiert. Ist sowas irgendwie angedacht?
Ist kein Thema bei uns und ich glaube, worauf er sich bezieht, ist ja, Juve hat es gemacht, Inter hat es gemacht und der, was ich zumindest von außen mitbekommen habe, der Sinn dahinter ist ja, dass im Zeitalter jetzt von Social Media etc. Die einfach ein klareres Logo haben wollten, um dann da eine bessere Sichtbarkeit zu haben etc. Das Problem haben wir nicht. Unser Logo passt da eigentlich perfekt. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit immer kleinere Änderungen, wenn man sich das anguckt, aber der Wesenskern hat sich ja nicht groß geändert da gibt es auch keine Gedanken in die Richtung. Müssen wir, glaube ich, auch nicht. Jedenfalls nicht aus den Gründen, warum die italienischen Clubs das gemacht haben und von daher bin ich ganz happy mit dem Logo und ich denke, die Fans auch und dann sollten wir es auch so halten.
Wunderbar, da wird sich der Fan freuen. Dann vielleicht die letzte Frage noch oder eine Doppelfrage. Und zwar Schalker Stoffe fragt, beim letzten Aufstieg gab es ja Platzsturm im Stadion, es gab teilweise Verletzte, man wurde auch mit einer Geldstrafe belegt. Wie gesagt, wir reden im hypothetisch, aber falls das dieses Jahr wieder klappt, wie will man dagegen vorgehen, dass sowas nicht nochmal passiert? Und dann die wichtigste Frage, das haben nämlich einige gefragt, würde es bei Aufstieg Freibier geben?
Also dann nehme ich die zweite Frage mal zuerst. Ne? Und das ist langweilig, ich weiß das, wie Miron das beantwortet, wie Timo das nach dem Spiel beantwortet hat. Ne? Aber ich finde, damit sind wir super gefahren. Wir haben vor der Saison gesagt, wir kommen aus einer schwierigen Phase, lass uns das Motto der Saison ausrufen, weniger quatschen, einfach machen. Nächstes Spiel ist Münster. Wenn es soweit ist, können wir uns das immer noch Gedanken machen, da müssen wir nicht groß vorplanen. Beim ersten Thema musst du natürlich planen. Ja, das ist so und das ist auch gar nicht so einfach, weil da sind dann mehrere Leute involviert und so und du musst denen sagen, du, ist alles noch nicht sicher, aber für den Fall der Fälle müssen wir natürlich vorbereitet sein. Ich war beim Spiel gegen Pauli im Stadion damals als Fan. Ich saß auf der Gegengerade nahe der Nordkurve. Ich habe das alles beobachten können und das sind keine guten Bilder gewesen, das muss man sagen. Ja, dass wie die Leute da teilweise die 3,80 Meter oder wie viel es ist in den Graben runtergefallen sind, das darf sich so nicht wiederholen. Sicherheit steht da natürlich an erster Stelle. Deswegen gibt es da auch gerade schon Planungen für den Fall der Fälle, was man machen kann. Wie gesagt, Sicherheit steht natürlich an erster Stelle bei all der Feierei und so, die wir dann auch irgendwie zulassen wollen. Aber da müssen wir halt gucken, dass wir das gut organisieren und dass keiner sich dabei verletzt oder dass irgendwas passiert. Und dementsprechend werden wir da, glaube ich, gut vorbereitet sein in Abstimmung natürlich mit den Behörden etc. Aber nochmal, also 100%ige Sicherheit ist das, was wir da anstreben, und das ist das Allerwichtigste.
Wunderbar. Ja, Matthias, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen, aber das kennen nur die Fans unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir hoffen, dass die ganzen Ziele erreicht werden und ja, mal sehen. Vielleicht können wir ja demnächst mal tatsächlich feiern und dann reden wir nochmal über Freibier.
So machen wir das. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Matthias, ciao. Danke. Hau rein. Ciao.
Ciao. Dann, ciao.
So, der Matthias darf sich auswählen und wir quatschen noch mal ein bisschen über Sportliche, ne?
Wir quatschen genau. Noch über Sportliche. Zack. Matthias ist immer jetzt ist Matthias.
So, jetzt ist Matthias raus.
So,
war ja. Nett, oder? Also,
ja, war redselig.
Ich muss ja dazu auch sagen, also er hat von mir ja auch eine Menge kassiert. Damals, weil ich da, aber ich stehe da auch zu, wir haben uns auch darüber unterhalten. Das ist natürlich auch, das war keine leichte Situation am Anfang für ihn, ne? Er ist dann ja in diesen sportlichen Bereich reingedrückt worden und ich glaube, das sagt er ja selber auch, dass das war einfach zu viel, ne? Ich glaube, das war auch ihm vorher nicht bewusst, dass er das alles auch noch machen muss. Und aber wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, finde ich, hat er schon recht, dass man ihm oder ich ihm auch da vielleicht auch in einer gewissen Weise auch ein bisschen Unrecht getan habe, weil man einfach auch vielleicht auch mal abwarten muss. Die Zeit hast du halt häufig nicht, gerade nicht bei Schalke 04, um zu sehen, was raus wird, ne? Aber ja, ich fand's toll, dass er sich gestellt hat und dass er sich so viel Zeit genommen hat, weil das muss man auch sagen, haben wir ja gerade auch gehört, er war gar nicht in Elversberg, weil er einfach wichtige Dinge gerade zu regeln hat und sich dann Zeit zu nehmen, bei uns hier eben den Jungs beim Laufen zu begleiten, finde ich schon nicht schlecht.
Ja, Dirk, dann lass uns noch mal ganz kurz, wir sind ja jetzt schon, wir sind schon fast bei einer Stunde, aber dann lass uns noch mal ganz kurz noch ein bisschen unsere eigenen Themen, also lass uns noch mal kurz über Elversberg sportlich sprechen. Wir hatten beide kein so besonders gutes Gefühl, ich weiß gar nicht, wie unsere Tipps waren letzte Woche, ich habe, glaube ich, 1-1 getippt, du glaube ich auch, aber ich muss dann zugeben, je näher das Spiel kam, hatte ich eher ein schlechteres Gefühl als ein besseres. Und dann so eine Leistung gestern, also ohne 4, auswärts, früher Rückstand, unberechtigte gelb-rote Karte und so weiter. Ja, was sagst du zum Spiel gestern?
Das war ein Statement, ne? Also trotz dieser ganzen Hindernisse, dieser vielen Ausfälle, und da reden wir ja wirklich von nicht nur qualitativ wichtigen und guten Spielern, sondern eben auch, was das Team angeht. Und dann sich da so gegenzustemmen, ein bisschen Glück zu haben. Ich finde, Schalke hatte das Matchglück, was sie in den letzten Wochen vielleicht häufiger auch nicht hatten. Ne? Kann es auch in Rückstand geraten. Ich finde, auch in der zweiten Halbzeit hat Elversberg dann schon auch diese eine Kopfballchance, wo Kurucay pennt, wo der den Ball halt dann nicht richtig in die Ecke setzen kann.
Ja,
und ne, also das kann dann halt auch reingehen. Aber da hast du jetzt gerade das Spielglück. Und was ich ganz bezeichnend fand, du weißt ja, ich gucke immer sehr gerne auf Jubel. Also was nach dem Abpfiff dann los war, das hat einfach gezeigt, dass das ein Team ist, ne? Dass da was entstanden ist, dass da alle Bock haben, dass da alle geil drauf sind. Und das hat so Spaß gemacht, dem zuzuschauen, dass ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein kann, was die nächsten Wochen angeht. Ich glaube immer noch nicht, dass das jetzt safe durch ist. Da habe ich ganz viele gehört, die gestern gesagt haben, so, das ist jetzt durch. Das sehe ich noch nicht. Dafür ist die Liga zu wild. Aber ich fand, es war halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja, wie Matthias sagt, also wenn du jetzt keinen Punkt mehr holst, wirst du nicht aufsteigen. Also du brauchst noch ein paar Punkte, realistisch betrachtet, wahrscheinlich, wenn du da deine drei Heimspiele gewinnst, sollte es reichen bei noch 5 Spielen. Ja, also ich muss auch sagen, du hast auch gesehen, was du auch ansprichst, dieses Team, also wie die zusammen gefeiert haben, aber auch zum Beispiel wie Edin Dzeko oder Kartic bei Social Media sich über den Platzverweis aufgeregt haben, ja, wie Ron Schallenberg da nochmal drunter kommentiert hat, dass er das Gefühl kennt, wie die Spieler auf dem Platz den Jai in den Arm genommen haben und ihn ja versucht haben auch zu trösten, weil der wahrscheinlich auch ein bisschen down war. Gut, da hinten raus waren natürlich trotzdem happy. Also richtig geil. Und dann natürlich die Bilder aus der Kabine, ja. Also wo sie Musa Silla feiern. Und das ist natürlich schon, also ja, man hat schon den Eindruck, dass das Trainerteam was geschafft hat, diese, ja, alle zusammen einzuschwören und auch diese Next Man Up Mentality. Und da ist ja das exemplarische Beispiel Felipe Sanchez. Also was hat der bitte für eine geile Partie gemacht? Also wirklich, die ja. Riesen, also einmal auf der Linie geklärt. Hinten, natürlich profitiert der auch von Kurucay, aber das ist richtig, richtig gut. Also das ist der vierte Innenverteidiger.
Ich hatte der Sorgen, hat da gespielt. Ne?
Also
ja, ich dachte, ich auch. Der haut auf jeden Fall einen um. Und ich fand, das hat er dann, also das hat er gestern echt gezeigt, weil du das kannst du auch nicht erwarten, wenn du nur so Kurzeinsätze hast und in diesen Kurzeinsätzen auch immer nicht so 100% überzeugst. Ne? Ich finde schon, dass er immer wieder so Ansätze hatte, vor allem wenn er neben einem gestandenen Abwehrspieler spielt, merkst du einfach, ne, dass der dann schon auch anders ist. Aber ich finde, er ist halt manchmal ein bisschen ruppig drüber. Und gestern war das einfach ein richtig starkes Spiel. Super Spiel. Ich fand, am Anfang waren sie schon vielleicht ein bisschen zu weit auch offen. Ne? Also, das war ja teilweise so, dass wirklich alle Spieler außer Karius in einer Hälfte waren. Da habe ich so gedacht: so, wow, laden sie natürlich ein bisschen ein und sind damit dann ja auch einmal auf die Fresse gefallen, fast noch ein zweites Mal. Aber ansonsten war das defensiv auch echt gut. Dass du gegen Elversberg nicht alles wegverteidigen kannst, ich habe keine Ahnung, wie viele Tore die schon geschossen haben, vor allem auch zu Hause. Aber trotzdem, das war richtig gut.
Ja, die erste Halbzeit, da bin ich ja bei dir, die ersten 15 Minuten war das ja ein bisschen wackelig. Finde ich, danach haben sie sich sehr gut gefangen. Ich finde, auch im Ballbesitz haben sie sehr gut gespielt. Dann natürlich dieses tolle Tor von Elfhausi, also super Tor natürlich. Und ich muss halt dann auch sagen, in der zweiten Halbzeit, du hast diese ganz große Chance in der Nachspielzeit. Ansonsten gab es noch einen Konter, wo Ferrei dann nicht halb, nicht ganz rüberspielen will.
So lupft
ansonsten,
Karius.
Ja, ansonsten hatte Elversberg auch nichts. Also Schalke hatte auch tatsächlich am Ende den höheren Expected Goals Wert und natürlich sagt es nichts, aber es sagt ja natürlich schon über die Chancenqualität ein bisschen was aus. Ich fand das schon sehr, sehr beachtlich, wie die das wegverteidigt haben mit einer Leidenschaft und die haben ja auch Elversberg so ein bisschen auch in ein Spiel gezwungen, das ja gar nicht deren Spiel ist. Die haben ja extrem viel mit Flanken gearbeitet, wo die ja überhaupt nicht gut sind. Ja, da haben die natürlich hinten raus noch diesen großen Stürmer da beim Comeback nach eingewechselt. Aber im Grunde hat ja Schalke alles wegverteidigt. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch nicht so wirklich Bammel, dass noch der Ausgleich fällt. Also natürlich direkt nach der gelb-roten Karte denkst du, das wird jetzt richtig schwer. Dann nach der Führung, aber je länger das Spiel dauerte, habe ich gedacht, okay, die verteidigen das einfach weg. Ja. Hinten raus mit der 4-5er-Kette. Die haben über 60% der Zweikämpfe gewonnen. Muss man auch sagen, die beiden Eingewechselten, also ja, Vitali Becker kam rein, der hat den Petkov da auf der linken Seite abgekocht. Also der hat ja gar keinen Stich mehr gemacht.
Gantenbein auch, ne? Also der,
Gantenbein überragend
recht. Aber das also merkst super. Du natürlich, dass seine Energie herrschte, ne? Also ich glaube, Becker hat ja, also Timo Becker hat ja die Ansprache am Anfang gehalten und hat da auch ganz viel von Mentalität und so gesprochen. Du merkst einfach, das Team lebt. Ne, ist total cool. Anders als Vincent Wagner hinterher. Der lebte nicht mehr so. Ne? Als er da hinterher im Interview stand, da habe ich so gedacht, so, das war so wie so ein Kindergartenjunge, der vom Papa die Brotdose von der kleinen Schwester mitbekommen hat. So mit Pinky Einhorn drauf. So,
ja.
Wo du eigentlich sagen würdest, so am liebsten, mal hol doch, ey.
Ja, also ich muss schon sagen, also sympathisch wird er mir nicht mehr, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also ein bisschen leid hat er mir natürlich schon getan, weil er natürlich schon recht hat, dass natürlich Schalke das Tor macht in der Phase, wo die in Unterzahl sind, wo sie ja natürlich nichts dafür können. Ja,
aber es weißt ist du, kein er steht böses da, Foul. Das ist überhaupt nicht, also er will ja Jai noch eine rote Karte geben. Das ist ein klares Gelb-Foul, das ist, also, aber das ist kein Rot-Foul. Oder?
Nee, aber lass uns auch nochmal zu Jai kommen. Ich glaube ja, also ich habe mich ja in Echtzeit auch aufgeregt, weil ich mir gedacht, also ich habe in Echtzeit natürlich nicht gesehen, dass es ein Foul von Petkov an Jai ist, aber ich dachte in Echtgeschwindigkeit, boah, das ist doch kein schlimmes Foul, wenn überhaupt Foul. Aber ich glaube einfach, dass Bacher Jai sieht sehr früh gelb, wie du sagst, es ist kein Rot, aber es ist gelb.
Es ist klares Gelb, und klares Gelb.
Genau, klares Foul, Gelb, also schon, genau. Ja. Und danach hat natürlich in Jai auch noch zwei, drei kleine Fouls noch gehabt. Und ich glaube, also so würde ich das interpretieren, dass dann er gesagt hat, okay, das ist jetzt das dritte Foul mit deiner gelben Karte in Ding. Es ist aus meiner Sicht natürlich trotzdem falsch, weil ich meine, du kannst natürlich kumuliert mal eine gelbe Karte geben, dass du sagst, ey, du hast jetzt dreimal gefoult, jetzt kriegst du eine Verwarnung. Mhm. Aber wenn halt gelb-rot ist, dann beeinflusst du das Spiel natürlich schon krass und da musst du schon sehr, sehr sicher sein. Es ist natürlich bitter, weil der natürlich uns auch in Bochum gepfiffen hat bei der letzten Niederlage, auch mit diesem Kartic-Tor. Ja, es ist, Ja, was will man machen?
Also ich hab in der ersten Szene gedacht, das ist ein Gelb-Foul. Als ich das gesehen habe aus dem Spielverlauf, habe ich gedacht, boah Gott, das ist gelb, gelb-rot. Als ich dann diese Wiederholung gesehen habe, klar, die hat der Schiedsrichter nicht. Der VAR kann da nicht eingreifen. Und auch, ich finde auch diesen Kniff, der dann ja gesagt wurde, der soll einschreiten, weil der sagt, wir checken rote Karte Petkov. Also wenn das dann hinter der Kniff sein soll, dann ist der VAR auch nicht richtig. Das wird ja in der nächsten Saison, wird das ja, glaube ich, geändert. Dann könnte er eingreifen bei so einer Situation. Was ich ganz interessant fand, ich habe heute Morgen ein bisschen quer geschaut. Klar, Manuel Gräfe haut mal wieder drauf. Das finde ich aber teilweise auch irgendwie so, weiß ich nicht ganz. Also das kann ich nicht beurteilen. Manuel Gräfe sagt, bei solchen Spielen muss halt ein Top-Schiedsrichter ran und Bacher sei in der Saison eher durch nervöse Spielleitung aufgefallen. Das kann ich nicht beurteilen, aber das muss man, glaube ich, jetzt einfach mal Manuel Gräfe, weil ich fand die Spielleitung auch nicht konsequent. Ich fand, in der ersten Halbzeit hat er zum Beispiel eine Vorteilsregelung sehr merkwürdig ausgelegt gegen Schalke, um sie dann in der zweiten Halbzeit bei einer sehr vergleichbaren Situation für Elversberg genau anders zu pfeifen. Wo ich dann dachte, so, ja, wenn ich mich als Spieler nicht so drauf verlassen kann, finde ich es schwierig. Und das fand ich ganz interessant, ein Schiri-Blog hat geschrieben, bei so einer Entscheidung, es hat den Anschein erweckt, als wenn er nicht die günstige Position zum Foul gehabt habe. Und dann darfst du so eine spielentscheidende Entscheidung nicht fällen. Aber die Frage ist halt, was er jetzt hinterher gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er hinterher zugegeben hat. Das war ja bei Karasor. Wir haben ja gehört, Matthias Tillmann beziehen sich ja auf diese gelb-rote Karte gegen Karasor. Da hat der Schiedsrichter ja von sich aus gesagt, das war falsch, das war keine gelbe Karte. Es war ein Foul, war es auch ein Foulspiel, das weiß ich gar nicht. Und dann wurde es zurückgenommen. Also wenn er das so gemacht hat.
Es war genauso wie gestern. Also ja, es war dann ein Foul gegen Karasor, also an Karasor, und Karasor ist dafür mit Gelb-Rot.
Okay,
ist ja auch zum Beispiel, wir hatten ja auch so einen Präzedenzfall eigentlich mit Schallenberg letzte Saison. Aber Nürnberg. Da war ja der Schiedsrichter genau immer noch der Meinung, nee, das ist Foul.
Ja, ja.
Oder es ist zumindest kein Foul an Schallenberg, sondern im höchsten Fall ein Zusammenprall. Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr über Schiedsrichter diskutieren. Naja. Schalke hat ja das Spiel auch am Ende gewonnen. Aber ich würde, und ich bin kein Fan von Manuel Gräfe, natürlich schon zustimmen. Also wenn du natürlich ein Spiel hast, Dritter gegen Erster, da solltest du natürlich schon einen. Also in der Bundesliga gibt es ja viele Duelle, wo es, also da ist ja das Mittelfeld größer, ja, wo du vielleicht da einen abziehen kannst und bei dem Spiel einsetzen kannst. Ja,
aber du hast zurzeit halt jedes Wochenende mindestens zwei direkte Duelle. Ne? Du hast jetzt dann auch am Samstag mit Hannover gegen da. Also ehrlich gesagt, ist das eigentlich ein Hilferuf, dass die Schiris in der zweiten Liga, und das bestätigt ja dann wieder das, was wir schon gesagt haben, einfach nicht gut genug sind. Wenn du schon sagen musst, du brauchst bei den Spielen, brauchst du einen anderen. Ne?
Aber ich glaube trotzdem, weil wie du sagst, er hat ja vielleicht nicht und dann so eine Entscheidung, wenn er natürlich aber sicher ist, weil wenn er, also wir stellen uns mal vor, es ist ein Gelb-Foul und er gibt dann nicht Gelb, dann ist der Aufschrei natürlich auch groß. Ja, dann wird Schalke bevorteilt. Also er muss halt entscheiden, es ist natürlich jetzt zu Ungunsten von Schalke gelaufen, aber ich meine letztlich, dadurch, dass sich Schalke dann natürlich zurückziehen konnte und Elversberg so das Spiel, war es dann auch nicht so schlimm. Aber
nein, ja, alles gut. Wir sind ja, also es war eine schöne Szene, es hat ein bisschen, hatte so Sandhausen-Vibes irgendwie und von daher, nehmen wir das schön mit.
Ja, also am Ende steht ein wichtiger Sieg. Jetzt sind es 5 Punkte auf Platz 3, 6 Punkte auf Platz 4. Wie gesagt, die 3 Heimspiele gewinnen, dann bist du durch. Aber nächste Woche wird wichtig. Also zu Hause gegen Münster, die haben jetzt zweimal 0-0 gespielt, also sind noch ohne Gegentor und am neuen Trainer und der zweite und der dritte spielen gegeneinander. Da kann man natürlich schon nochmal, je nachdem wie es läuft, könnte man dann nochmal einen großen Schritt machen.
Gute ist, dass jetzt einfach auch die Breite des Kaders da ist. Ne? Dir fehlen zwar die Spitzenspieler, ich glaube auch nicht, dass Kenan Karaman zurückkommt, also ich würde mich da sehr positiv überrascht sehen. Ich glaube, der fällt nämlich noch ein bisschen länger aus, aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt das Gute, dass du die Breite des Kaders hast. Nehmen wir mal an, Jai bleibt gesperrt, du hast aber jetzt Vitali Becker zurück. Du hast jetzt auch, du kannst während des Spiels nochmal wechseln vorne mit Brian Lassme, der mit Sicherheit auch nochmal interessant wird gegen Preußen. Ich habe die Preußen jetzt gesehen beim Heimspiel gegen Fürth. Also das war, klar haben die 0 hinten gehabt, aber ey, das war auch wirklich kein guter Fußball. Und ganz ehrlich, wenn du als Schalke aufsteigen willst, zu Hause gegen Preußen spielst, musst du das Spiel gewinnen. Punkt aus.
Ja. Also realistisch betrachtet, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, wenn du aufsteigen willst, die 3 Heimspiele Düsseldorf, Braunschweig, Münster, die solltest du alle drei gewinnen und dann reicht's. Aber es ist natürlich kein Wunschkonzert. In der Liga passieren wilde Sachen. Also im Hinspiel haben wir in Braunschweig verloren. Wer hätte das gedacht? Ja. Also von daher. Gut, du hast auch Karaman angesprochen. Das ist ja auch immer so wieder so ein Thema bei Schalke. Ja. Ihre Verletzungen, die kommunizieren das nicht. Haben sie bei Dzeko nicht gemacht, haben sie bei Kartic nicht gemacht, haben sie jetzt auch bei Karaman nicht gemacht. Ja. Es gibt andere Beispiele. Fortuna Düsseldorf hat jetzt gestern zwei Verletzungen kommuniziert. Der FC Barcelona kommuniziert sogar teilweise sogar mit Ausfallzeit. Also die sagen genau, der hat das und der fällt jetzt 4 Wochen aus.
Ja, Bayern Schalke macht das nicht. Auch, ne? Also
ja, genau. Warum macht, also hast du da eine Erklärung? Ist das einfach nur, um die Spieler zu schützen? Oder
warum? Ja, das spielt bestimmt mit rein. Also Schalke hat eine Kommunikationsstrategie da schon ein bisschen länger, dass sie halt da einfach nur noch sagen, fällt aus. Also es ist Gott sei Dank noch nicht so wie beim Eishockey, wo einfach nur Unterkörper- oder Oberkörperverletzung irgendwie so, oder denkst du, ey Leute, ganz ehrlich, die Informationen, dann lass sie einfach stecken. Also, es ist grundsätzlich so, dass der Verein natürlich nichts so rausgeben darf eigentlich, ohne dass der Spieler dem zustimmt. Ne? Also da gibt es schon so ein bisschen Persönlichkeitsrechte. Ich denke nur immer, ganz ehrlich, wir machen ja alles, die leben halt in einer Branche, wo du halt schon ein bisschen gläsern hingestellt wirst. Ne? Du kannst alles sehen, wie schnell da jemand gerannt ist, wie viele Sprints der gemacht hat, wie viele Fouls, wie viele Zweikämpfe. Und zu dem Job gehört auch dazu, dass man sich hier und da mal verletzt. Und ich finde, dann ist es auch vollkommen okay, den Leuten zu sagen, was du für eine Verletzung hast, weil dann kann man damit arbeiten. Ne? Bestes Beispiel war Vitali Becker. So richtig wurde ja nie gesagt, was er hat. Da konnten wir nur spekulieren, weil natürlich für uns interessant ist und für die Fans auch interessant ist, wie lange fällt er aus? Wann können wir mit dem rechnen? Wie vorsichtig muss man den reinführen? Und dann hieß er von Schalke nur, ja, die Spekulation ist falsch und die Spekulation ist falsch. Wir müssen drüber spekulieren, weil diese Spieler wichtig sind. Und gerade bei Dzeko und Karaman, das sind für mich auch aufstiegswichtige Spieler. Und da kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil sie nicht die Stimmung komplett einreißen wollen. Ne? War ja eh schon fast Weltuntergang mit Ausfall Kartic, Dzeko und Karaman. Dann sagt man erstmal, wir gucken mal. Allerdings eine Muskelzerrung im Knie oder so. Hoffentlich sagt es nicht falsch, aber habe ich mich nur gefragt, habe ich noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob das Knie besteht doch fast nur aus Bändern, oder? Naja, ich glaube, Achtung, Vermutung, ich glaube, es ist was Strukturelles im Knie bei Kenan Karaman. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil sonst hätte er auch, glaube ich, weitergespielt. Und ich glaube, dass der einfach noch ein bisschen länger ausfällt. Würde mich freuen, wenn es nicht so ist.
Das Einzige, was mich positiv stimmt, er ist jetzt ja mit nach Elversberg gefahren. Ja. Also ich glaube, wenn das so schlimm wäre, wie du jetzt befürchtest, also es kann natürlich trotzdem sein, dann glaube ich, hätte der eher Reha gemacht und würde sich nicht im Bus setzen und da mitfahren. Das ist ja auch nicht gut. Und ich habe ihn jetzt auch nicht groß humpeln sehen. Also das ist vielleicht auch noch positiv, aber es muss natürlich nicht heißen.
Das muss gar nichts heißen.
Also, wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Ich meine, wir werden es ja sehen. Also er hat jetzt die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert, was ja aus meiner Sicht in Ordnung ist. Wenn er jetzt natürlich nächste Woche nicht zumindest teilintegriert wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.
Ja, Mittwochnachmittag ja wird also spannend.
Die haben jetzt erstmal frei bis Mittwochnachmittag. Genau, du wirst relativ schnell sehen, ob er eine Option ist für Münster oder nicht. Das ist ja auch bei Dzeko. Wenn der wieder ins Training einsteigt, dann siehst du, ja okay, der ist jetzt im Training. Das heißt, eine Woche, zwei, dann kann er wieder spielen.
Du siehst
wenn
halt
der erste 3 Wochen einsteigt, dann...
Bei Batista Meier, der hat ja auch eine Schulter-Eckgelenksprengung. Also ich weiß nicht, ob Dzeko sie hat, aber das war ja so die Vermutung, dass es eine Bänderverletzung ist. Und der hat ja aber zweiten Grades. Das heißt, der muss auch nicht operiert werden. Das kann man mit Medikamenten lösen. Und der saß jetzt am Wochenende schon wieder auf der Bank. Ne? Das ist 2 Wochen her, der wird gegen uns spielen. Also es gibt auch Schulterverletzungen, die schneller abheilen. Vielleicht ist ja bei Dzeko sowas auch möglich. Ich habe aber gehört, allerdings auf keinen Fall bestätigt, auch dies nur etwas, was ich über 7 Ecken gehört habe, dass es eher wahrscheinlich ist, dass es vielleicht noch einen Einsatz hinten raus gegen Braunschweig geben könnte. Aber wie gesagt, das alles nur nicht bestätigte Gerüchte.
Jetzt schauen wir einfach mal.
Ja.
Gut, Dirk, dann kommen wir zu unseren Kategorien. Das ist geil. Da fangen wir mal an. Erzähl doch mal den Leuten, wie du gestern Schalke gesehen hast.
Ich war gestern bei guten Freunden, bei Dennis und bei der Hanni, der Fabi, der hatte Kommunion. Und ich fand es ganz cool, weil es in Gelsenkirchen war. Die haben tatsächlich im Garten halt einen Fernseher aufgebaut und wir haben halt Schalke geguckt. Und ich fand es ganz interessant, als ich von der Kirche zum Auto gelaufen bin, um zu denen zu fahren, kamen mir ganz viele im Trikot entgegen, die alle mich angucken und so, ey, was ist los im Stadion? Ich sage, nee, Kommunion. Ach, du Armer. Und dann kam mir aber auch eine Gesellschaft entgegen, die auch aus der Kirche kam und die sagten dann nur so, wir gehen erst Schalke gucken und dann essen. Und wir standen halt im Garten, haben dann da die Kommunionsfeier gehabt und haben dabei Schalke geguckt. Und ich bin kurz noch einmal zum Auto, weil ich einen Kuchen holen musste. Und das Schöne ist, also es war halt eine Kommunion in Gelsenkirchen, da ist ja an zwei Sonntagen bei uns. Und es waren einfach in mehreren Gärten identische Szenen. Also Familie kommt von der Kirche, von der Kommunion, den ganzen Garten geschmückt mit schönen Luftballons und keine Ahnung. Und überall alle haben Schalke geguckt. Überragend. Ja.
Prioritäten definitiv. Ja, Prioritäten richtig gesetzt, würde ich mal sagen.
Ja, überragend.
Und dann kommen wir auch noch direkt zu Dattis. Dat geht gar nicht. Also
stopp, ja. Das machen wir anders. Das muss ich anmoderieren.
Ja, Entschuldigung, moderieren.
Weil der Robert sich so schön aufgeregt hat, habe ich gesagt, das geht gar nicht. Und zwar war das der Vergleich für der Leistung von Manuel Neuer in der Champions League am vergangenen Dienstag mit der Leistung von Manuel Neuer beim Schalke-Spiel gegen Porto. Achtung, hier kommt Robert Gerda mit "Das geht gar nicht". Feuerfrei aus Luke 2.
Ja, also das geht nicht. Sorry, das ist einfach Blasphemie. Also ich hab das Spiel gesehen und ich habe mir gedacht, ja, also ich will der Manuel Neuer nichts wegnehmen. Das war ja eine ordentliche, wegen mir auch eine sehr gute Torhüterleistung. Aber abgesehen von einer Parade ist das halt sein Job. Der Gegenüber, Lunin, hätte von den 8 Paraden mindestens 7 auch gehabt. Da waren Schüsse aus spitzem Winkel, die nicht ins Eck kommen. Nochmal, das war eine ordentliche Leistung. Aber wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie diese Paraden in Porto, was der da rausgeholt hat, das war ja unfassbar. Der hat sich ja in Schüsse geschmissen, wo du eigentlich keinen Auftrag hast, irgendwas zu halten. Und er hat am Ende ein Gegentor kassiert und am Ende noch ein paar Elfmeter gehalten. Also ich verstehe ja immer, dass man ja auch wir Medienschaffenden sind ja da auch sehr anfällig dafür, sag ich mal, so Prisoner of the Moment sind. Ja, also da musste man alles gleich hochgelobt. Aber das fand ich way too much. Also das fand ich einfach, das geht nicht. Also da macht man praktisch die Paraden von Porto, macht man damit einfach, die zieht man damit runter, weil das war eine ordentliche Torhüterleistung. Und dann auch diese ganze Diskussion, der muss wieder in die Nationalmannschaft. Also nichts gegen Manuel Neuer, weiß Gott nicht. Aber 3 Tage vorher patzt der schwer gegen Freiburg. Da redet dann keiner mehr davon. Also jetzt sollte man da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Mich persönlich interessiert das Thema jetzt auch nicht. Wir werden dann sehen, wer dann am Ende bei der WM im Tor steht. Aber diese Vergleiche mit Porto, boah, das hat mir echt den Rest gegeben. Und ich bin jemand, ich habe mir vor 2 Jahren angewohnt, ich reg mich nicht über Sachen auf, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich kann natürlich nicht beeinflussen, was andere Leute sagen. Deswegen reg ich mich da im Normalfall tatsächlich nicht mehr so drüber auf. Und in dem Fall habe ich trotzdem drüber aufgeregt. Also, naja, egal. Das ist dieses Mal, das geht gar nicht. Und lassen wir es dann dabei. Ja, oder willst du noch was ergänzen?
Nö. Ich lasse das ist deine Bühne, alles gut. Ich sehe es aber ähnlich.
Ja. Gut, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Schalke hat nämlich noch eine Personalentscheidung verkündet, nämlich Tim Hoogland, Co-Trainer, verlängert langfristig. Ist es ein Zeichen, wie einige ja schon spekuliert haben, dass er der nächste Cheftrainer wird? Oder wie schätzt du die Situation ein?
Also erstmal ganz kurz, weil Matthias Timmermann, das wir vorhin ja angesprochen hat, wir hatten mit der Zeit gedrungen, da nicht Zeit noch länger, noch tiefer darauf einzugehen. Aber du siehst ja auch, Stetsli Buda ist ja nicht nur auf Spieler gemünzt, sondern auch auf Trainer. Das heißt, wenn irgendwann mal Miron Muslic das Weite suchen wird, weil er entweder ein besseres Angebot hat oder das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann wird ja nicht wieder ein Trainer geholt und für den dann die Mannschaft neu zusammengebaut, sondern auf diesen einen Weg, der jetzt gerade eingeschlagen wurde, wird dann ein passender Trainer geholt, der von Stetsli Buda wahrscheinlich auch schon längst ausgespuckt wurde. Und ob Tim Hoogland, das ist das glaube ich kaum. Ich glaube, dass er echt gute Arbeit macht, super netter Kerl ist, sehr bodenständig ist. Er verkörpert eigentlich alles, was da zurzeit gebraucht wird. Totaler Teamplayer, netter Kerl, weiß auch ganz genau, wo er herkommt und so. Und von daher fand ich das eine gute Entscheidung. Also der hat auch einen guten Weg gemacht, ne? Also immer Step by Step, bringt eine Menge mit. Und du merkst einfach ja auch, dass es im Trainerteam auch total stimmt, ne? Also nicht nur die Videos, die wir unter der Woche gesehen haben und die Fotos von Muslic, dass die abends was machen, die gehen ja auch vor jedem Training. Eine halbe Stunde vorher sind die draußen, bevor die Spieler rauskommen und machen da irgendwelche Spielchen. Das machen die nicht, um die Fans zu begeistern, sondern das machen die, weil die da Bock drauf haben, ne? Was zusammen zu machen. Also es passt gut zusammen.
Ja. Er hat ja auch die UEFA Pro-Lizenz, also er könnte Cheftrainer machen. Möglicherweise auch nur interimsmäßig, aber er hätte das drin. Gut, und damit kommen wir tatsächlich, weil wir heute ein bisschen auf die Tube drücken, nachdem wir unser wirklich ja trotzdem launiges Interview mit Matthias Demmer etwas überzogen haben. Was macht eigentlich? Letzte Woche hat man ihn, aber schon kurz erwähnt, Levan Kobiashvili, mit dem Hattrick damals gegen PSV, glaube ich, war das. Ja, genau. Also, was kann man zu Levan Kobiashvili sagen? Wechselte 98 nach Deutschland aus Georgien zum SC Freiburg. Das war diese Willi-Zeit mit Kitsishvili, Yashvili und natürlich ganz wichtig mit Tobiashvili. Kam dann 2003 zu Schalke. Freiburg ist damals in die Bundesliga wieder aufgestiegen, aber kam trotzdem dann ablösefrei zum FC Schalke, blieb 6,5 Jahre bis Winter 2010, wechselte dann zu Hertha BSC im Winter und beendete seine Karriere 2014. Für Schalke 233 Pflichtspiele, meistens Linksverteidiger, manchmal auch im linken Mittelfeld oder als Sechser. 17 Tore, 22 Vorlagen, 33 gelbe Karten, aber kein Platzverweis. 18.689 Minuten und der besagte Hattrick im Spiel gegen PSV. Es waren übrigens auch seine einzigen Tore in der Champions League. Nach Schalke bei der Hertha, was da noch aufgefallen ist, er hat ja diese Rekordsperre von 7,5 Monaten bekommen, weil er ja im Relegationsspiel gegen die Fortuna Schiri Wolfgang Stark mit dem Faustschlag, also mit
der Faust. Das weiß ich gar nicht mehr.
Das war ja dieses ganz turbulente Spiel.
Krass, das weiß ich gar nicht mehr.
Und der ist dann 7,5 Monate gesperrt worden, also bis Jahresende. Was hat er insgesamt erreicht? Er ist insgesamt 4-mal georgischer Meister geworden, 3-mal Pokalsieger. In Deutschland 4-mal aufgestiegen. 2-mal mit Freiburg, 2-mal mit der Hertha und war 2-mal georgischer Fußballer des Jahres 2000 und 2005. Und jetzt kommen wir, was macht eigentlich Levan Kobiashvili heute? Das war tatsächlich so einfach herauszufinden wie noch nie bei Was macht eigentlich? Weil wenn du den nämlich googelst, findest du sofort. Der ist nämlich seit 2015, also auch nur ein Jahr nach Karriereende, wurde der tatsächlich Präsident des georgischen Fußballverbands. Also was der DFB in Deutschland ist, der georgische Fußballverband, da ist der Boss.
Krass.
Und ist das auch immer noch, ist auch seit 2016 zusätzlich, ist übrigens auch in diversen UEFA-Exekutivkomitees und so weiter. Und hinzu kommt auch noch, er ist tatsächlich seit 2016 auch Politiker und wurde 2016 ins georgische Parlament gewählt für die Partei Georgischer Traum. Also, der hat,
der hat
viel zu tun und ist, wie gesagt, ist in Georgien wieder und hat jetzt mit Fußball aktiv tatsächlich immer noch viel zu tun, weil er da ja immer noch mitgestaltet, aber hat eben auch seine politische Ding. Gut, das ist heute relativ kurz.
Ich fand das, also weißt du, wenn du Levan Kobiashvili machst, dann muss ich immer dran denken, 19:04 Minuten vorbei und Kobiashvili. Okay, bei welchem Spiel war das, mein Lieber?
Oh, keine Ahnung.
Mann, gegen den FC Bayern München. Heimspiel, ich versuch's gerade zu googeln, in welchem Jahr das war. Das war, da haben die Schalker so kacke gespielt, dass die Fans 19 Minuten und 4 Sekunden geschwiegen haben. Und
na gut, das ist bestimmt öfter gepassiert.
Ja, das passt schon, und dann nagelt der genau zu dem Zeitpunkt, als die Arena wieder erwacht, nagelt er das Ding links oben in den Winkel, meine ich.
Okay. Also, das kommt mir bekannt vor, aber das war.
So war 19:04 Minuten vorbei. Ja, genau. Das weiß ich noch. Und der war so ein bisschen so ein Gigi Nemec-Klon. Ne, auch so ein ganz ruhiger Vertreter, den du eigentlich nie auch im Interview so wirklich, gut, dann mit dem Faustschlag ist natürlich was anderes, das habe ich total verdrängt. Ach, lustiger Kerl scheinbar. Ansonsten so in Interviews und so eher ein sehr zurückhaltender.
Ja, also Faustschlag würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt nicht stellvertretend für ihn. Nein. Also ist jetzt kein Vinnie Jones, sage ich mal, wer den kennt, der Fußballer geworden ist, der ja eher mal durch brutale Fouls aufgefallen ist, war ja Levan Kobiashvili auch nicht. Was ja auch zum Beispiel daran zu sehen ist, dass er nie einen Platzverweis bekommen hat. Mhm. Also da sind die Gäule mit ihm mal durchgegangen, aber gut, hat dann seine Sperre abgesessen und dann ist es dann auch gut. Und damit kommen wir tatsächlich schon zum letzten Punkt, nämlich Münster. Ausblick. Ausgangslage ist klar, oder? Ich meine, Münster ist Tabellenletzter, hat 2 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und auch 2 Punkte Rückstand auf den Vorletzten. Also 15, 16 und 17 sind ja alle nah beisammen oder punktgleich. Und Schalke ist Erster. Klare Sache. Wie gesagt, ich glaube, es könnte trotzdem eine Geduldsprobe werden, aber sorry, alles andere als ein Sieg wäre eine große Enttäuschung, oder?
Ja, ich erwarte jetzt auch mal echt mal einen guten Sieg. Also mal so ein 2 oder 3-0. Damit, ne, ich weiß, es ist so ein never-ending Story, dass ich mit meinem Torverhältnis da komme, jede Woche um die Ecke. Es hat sich deutlich gebessert gegenüber, wann haben wir das Thema das erste Mal angesprochen? Ich glaube, irgendwie vor 4 oder 5 Wochen. Da war, sah es noch richtig kacke aus. Jetzt ist man ja fast auf Augenhöhe mit den anderen Clubs. Das, ich finde, das wäre jetzt mal ein gutes Spiel, um da ein bisschen für Ausgleich zu sorgen. Zumal die anderen, ne, haben wir gesagt, Hannover spielt gegen Paderborn. Darmstadt spielt, glaube ich, gegen Fürth. Kann das sein?
Ja, kann sein. Warte, ich habe es
nicht. Ich meine schon.
Also Elversberg spielt zu Hause gegen Karlsruhe am Freitag. Achso, dann Hannover gegen Paderborn. Das ist das Topspiel. Ja. Und dann parallel zum Schalke-Spiel spielt Darmstadt in Fürth. Also in Fürth auswärts.
Ja. Ja, also das ist eine Möglichkeit, um einen Riesenschritt zu machen. Und das fände ich auch irgendwie ganz cool.
Ja, also Torverhältnis übrigens für die, die es interessiert und nicht nachschauen wollen. Schalke hat plus 16, genauso wie Darmstadt. Hannover hat nur plus 14 und aktuell das beste Torverhältnis haben Paderborn und Elversberg mit plus 17. Also sind nur ein Tor besser. Allerdings haben natürlich beide auch mehr geschossene Tore, also sind es eigentlich fast 2 Tore besser.
Naja.
Trotzdem, da ist man jetzt
dran. Und danach kommt dann der direkte Vergleich. Ne? Schalke hat ja, glaube ich, gegen keins der Teams oben verloren. Das wäre dann, glaube ich, immer, Schalke wäre dann immer. Aber wie gesagt, so weit kommen wir dann ja gar nicht.
Ja, genau. Ja. Ich meine, Schalke, ich meine, man muss sich mal überlegen, also ich habe das gestern mal nachgeschaut, die haben mit 17 Siege, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren 14 davon mit einem Torunterschied. Also das ist schon, und ich glaube, die anderen drei waren mit 2 Toren Unterschied. Ja. Also das ist...
Ich will jetzt mal ein 3-0 sehen.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich gehe von dem Heimsieg aus, ich tippe mal auf ein 2-0. Wenn es am Ende ein 1-0 wird, wie gegen Karlsruhe, I don't care. Ist mir auch recht. Also Hauptsache 3 Punkte und dann schauen, dass die Konkurrenz wieder patzt und dann kann man tatsächlich auch noch mal ruhiger planen, was dann den möglichen Aufstieg angeht.
Schauen wir mal. Du, mein Lieber, wir haben ja gesagt, wir lassen die Fragen weg, aber ich habe 2 E-Mails bekommen, die ich gerne noch vorlesen würde.
Ja, bitte, dann und zwar, mach das noch.
Genau, einmal vom Niklas, der hat geschrieben, Glück auf, er hört eigentlich keine Podcasts außer unseren. Und der hat die letzten 4 Jahre in Shanghai gelebt, bis Anfang des Jahres, und hat da zusammen mit 2 Freunden, mit Daniel und Stefan, einen Schalke-Fanclub gegründet. Und wir haben da immer die Spiele zusammengeschaut, war natürlich durch die Zeitverschiebung eher ein bisschen schwierig, aber tatsächlich regelmäßig, und haben ein kleines Event zur Gründung des Fanclubs da organisiert und wollten das nochmal sagen, weil wir ja Malle auch gemacht haben. Es gibt auch den Schalke Fanclub Shanghai mit eigenen Schals und so weiter. Den wollen sie mir dann irgendwann mal übergeben. Also lieben Gruß, Niklas, und liebe Grüße an Schalke Fanclub Shanghai. Und der Chrissy hat sich gemeldet bei mir. Der ist Rollstuhlfahrer und hat eine Dauerkarte in der Arena, weil wir in der letzten Woche auch über diese Sonderkarten gesprochen haben. Und der sagt, es sind 2 Sachen, die echt schade sind. Zum einen, dass es immer wieder Rollstuhlfahrer gibt, die ihre Dauerkarte nicht regelmäßig nutzen. Da so heißt das dann, dass neben mir Plätze auf der Tribüne frei sind. Und das ist sehr schade, dass diese Rollstuhlfahrer sich nicht einfach rechtzeitig melden, wenn sie nicht kommen können, was ja durchaus mal passieren kann. Aber dass diese Plätze an andere Rollstuhlfahrer vergeben werden können, denn die sind ziemlich rar. Und bei Auswärtsfahrten ist es wohl so, dass die Rollstuhlplätze, die meistens noch begrenzter sind aufgrund der kleinen Stadien in der 2. Liga, dass die angeblich gelost werden. Er ist aber sehr merkwürdig, findet, dass irgendwie immer die gleichen Leute diese Lose gewinnen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Wenn es so wäre, wäre es natürlich eine schade Nummer. Aber ja, das sind 2 E-Mails, die reingekommen sind. Wenn ihr irgendwas habt, egal was, Vorschläge für, was macht eigentlich, für, das geht gar nicht, für, das ist geil, oder einfach so ein paar Anmerkungen, immer gerne an uns.
Ja, ja, also übrigens, was macht eigentlich, da kriege ich jede Woche mindestens 5 Anfragen. Also meine Liste ist schon mittlerweile so lang, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Es ist halt natürlich auch undankbar, ich muss halt viele auch enttäuschen, und es ist manchmal auch extrem schwer. Also letztens kam auch eine Anfrage an Anibal Matejan, denke ich mir, ja, wäre auch interessant, aber ey, find mal zu dem was. Das Shanghai-Ding, das erinnert mich dann immer an diesen einen Spruch von Bernd Hoeker, dem Comedian, der ja gesagt hat mal, egal wo. egal wo du bist, wenn du schreist, scheiß Schalke, steht irgendeiner auf und sagt, Schnauze.
Ja, er hat gesagt, und haut dir aufs Maul.
Oder haut dir aufs Maul oder so. Also es ist halt tatsächlich Wahnsinn. Also die Schalker sind echt überall. Überragend.
Und sie werden jetzt in irgendwelchen Gräben liegen, pustend und schnaufend, weil wir überzogen. Ist es neuer Rekord?
Ja, müsste sein. Aber ich meine, wir selber haben uns ja relativ kurz gehalten. Ja. Ich meine, wir haben.
Der Tillmann ist schuld. Wenn ihr Kreislaufzusammenbrüche habt oder in irgendwelchen Sauerstoffzelten liegt, ruf bei Schalke an. Ja. Matthias Tillmann.
Ich hätte übrigens noch eine Bitte an die Community. Vielleicht könnt ihr mal so, was macht eigentlich ein leicht abgewandter Fan? Vielleicht könnt ihr mal rausfinden, ob Frauke Ludowig Schalke-Fan ist.
Das war der Überraschung. Das wäre geil. Frauke Ludowig. Und dann möchten wir bitte ein Autogramm haben, wo sie aber so unterschreibt, Frauke Ludowig. Überragend. Wer nicht weiß, worum es geht, bitte die letzte Podcast-Folge hören. Es ist, wie viele Leute mich darauf angeschrieben haben, Robert, ne? Das wirst du nicht mehr los. Ja, Yannick Lachmann und Frau Kludowig.
Ja. Wir könnten abschließen. Nächste Woche gibt es ganz normalen wieder Podcast nach Münster, aber in 2 Wochen, da haben wir wieder einen Gast.
Ja.
Könnten wir mal kurz schon ankündigen? Dirk, bitte, das kannst du noch als letztes machen.
Martin Freisel, der Torwart vom letzten Aufstieg, der wird sich in unserem Podcast begeben in 2 Wochen nach dem Auswärtsspiel in Paderborn. Ne, er freut sich sehr, er sitzt in Portugal, der ein oder andere wird ihn bei Social Media verfolgen, hat spannende Sachen zu erzählen, auch was er jetzt macht. Vielleicht kann er einfach auch da den Part übernehmen, was macht eigentlich.
Yes, ja. Da muss ich da nichts recherchieren, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir es. Ich mache mich dann 90 Minuten krass an die Bearbeitung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch was Matthias Tillmann zu sagen hatte. Und dann bis nächste Woche.
Ciao.
Schalker Markt. Der S04-Podcast von Sky Sport.